Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Hallo Florian.
Und mit Holger Klein. Hallo.
Du hast kaum noch Worte, merke ich, weil du so viele Bücher geschrieben hast. Und damit wären wir beim Thema dieser Dauerwerbesendung.
Genau.
Du hast mal wieder ein Buch bzw. zwei Bücher geschrieben. Was ist denn da schon wieder los?
Naja, geschrieben habe ich ein Buch. Mitgeschrieben habe ich ein anderes Buch. Und eigentlich habe ich dieses Jahr ja auch noch mein Hörbuch gemacht, aber das haben wir auch schon mal besprochen, das Sternengeschichten-Hörbuch, das lassen wir heute raus aus der Dauerwerbesendung, aber ihr könnt es trotzdem gerne kaufen, ja, kauft das Sternengeschichten-Hörbuch. So, das haben wir abgehakt und das andere war ein, terminlich schlecht organisiertes Ding, wenn man so will. Also ich bin ja Teil der Science Buster, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und die Science Buster bringen so alle 2 bis 3 Jahre eine neue Show raus und meistens, wenn wir eine neue Show rausbringen, dann schreiben wir auch ein Buch dazu, damit wir doppelt verdienen können.
Also natürlich. Warendruck schafft Abverkauf.
Ja, genau. Nee, aber bietet sich halt an, weil wir wollen halt auch gerne Bücher schreiben bei den Science Busters. Und wenn wir eine neue Show machen, ja, dann machen wir halt ein Buch dazu. Mhm. Deswegen ist jetzt im Herbst ein neues Buch der Science Buster erschienen, an dem ich natürlich auch sehr viel mitgeschrieben habe. Und gleichzeitig habe ich ein eigenes Buch geschrieben, weil ich ja schon seit 2021 kein eigenes Buch mehr veröffentlicht habe, habe ich gedacht, muss auch mal wieder. Ja, ja. Und das ist auch geschrieben und das wird im Februar erscheinen. Ist aber schon vorbestellbar, darum können wir da auch schon drüber reden. Jetzt darfst du dir aussuchen, über welches Buch du zuerst reden möchtest.
Das neue Science Busters Buch.
Okay. Das neue Science Busters Buch hat einen schönen Titel, das heißt nämlich Aus.
Aus. Schön.
Genau. Ja, oder wie wir in der Show immer sagen, ist ein wunderbares Buch, kann man auch Hunden vorlesen, wissen sofort, was gemeint ist und passen auf.
Das heißt, das nächste heißt dann Sitz.
Ja, vielleicht, nein, also Aus ist natürlich nur der Titel, es gibt noch einen Untertitel auch. Das Buch heißt Aus, die Wissenschaft vom Ende. Mhm. Und es geht um das Ende.
Welches Ende?
Oder ja, alles Ende. Also wir haben das mit dem Ende sehr breit und zum Teil auch sehr frei interpretiert. Also es klingt natürlich so, als würde es jetzt so um das klassische Weltuntergang-Ding gehen. Ja, wie geht die Erde zu Ende? Wie geht die Sonne zu Ende? Wie geht das Universum zu Ende? Und das erzählen wir natürlich alles auch. Also das ist natürlich ein Teil des Buches. Da gibt's viel drüber. Aber wir haben das Ende auch natürlich ein bisschen weiter interpretiert. Es geht auch um etwas, was dann eben nicht zu Ende geht. Also wir haben auch was über Unsterblichkeit drin. Ja, also Biologie. Kann ein Mensch unsterblich werden? Oder wie lange können Menschen leben? Es geht um Mathematik, also die Unendlichkeit. Was ist die Unendlichkeit? Und warum gibt's mehr als unendlich viel von manchen Sachen? Wir haben dann aber auch sowas wie Atommüll zum Beispiel. Ja, das ist ja auch etwas.
Das Ende des Atommülls, ja.
Naja, aber es ist auch etwas, das heißt ja, oder Ewigkeitschemikalien gibt es auch einen schönen Namen. Also Dinge, von denen wir gern hätten, dass sie irgendwann mal zu Ende sind, aber die halt trotzdem nicht zu Ende gehen.
Also die Ewigkeitskosten des Steinkohletagebaus in Nordrhein-Westfalen, da im Ruhrgebiet, das ist ja auch sowas. Also es kostet uns, glaube ich, 200 Millionen im Jahr, diese Schächte trocken zu halten, weil ansonsten hätten wir da eine wunderschöne Seenlandschaft im Ruhrgebiet.
Ja, genau.
Und was immer niemand so richtig versteht oder zu verstehen scheint, ist, das kostet das immer.
Ja, also, darum ist es ewig.
Genau. Das ist also nicht, wann ist das mal aus? Ja, wenn kein Grundwasser mehr da ist, dann können wir mal drüber reden. Wann ist denn das aus des Grundwassers?
Ja, das haben wir nicht besprochen. Es gibt viel, was wir da beschreiben hätten können im Buch, aber man kann natürlich in einem Buch nicht alles schreiben. Aber wir haben es wirklich, also ein Kapitel, das ich sehr schön fand. Ich habe jetzt hier wirklich, wenn du jetzt Seitenblättern hörst, ich habe das Buch hier vor mir, damit ich da auch ab und zu reinschauen kann. Ich habe zum Beispiel ein Kapitel geschrieben, das heißt, wo ist das Ende der Welt? Nicht nur, wann kommt das Ende der Welt, sondern wo ist es?
Ich lasse gerade sickern und es funktioniert nicht. Wo ist das Ende der Welt?
Ja, wo könnte das Ende der Welt sein?
Das ist jetzt erstmal die Frage, welches Ende der Welt?
Naja, genau darum geht es unter anderem. Die Frage, da kann man eben viel erzählen. Also zuerst mal, ist es ein Science-Buster-Buch? Ja, also natürlich ist es mit diversen Witzen angefüllt, selbstverständlich. Also ich habe zuerst mal angefangen, die Frage wirklich wörtlich zu interpretieren und habe einmal geschaut, gibt es zum Beispiel irgendwo etwas, eine Ortschaft, die Ende heißt, ja? Kann es ja sein. Gibt's tatsächlich. Herdecke, kennst du Herdecke?
Ja, das ist Ruhrgebiet. Ruhrgebiet Witten, da die Ecke, ja.
Genau. Und Herdecke hat einen Stadtteil, der heißt Ende. Ah, da kommt Roy Black übrigens her. Ja. Also das ist ein Ende und es gibt noch ein schöneres Ende. Das Ende, das ist nämlich, warte mal, Rheinland-Pfalz Wissen. Ja, Wissen hat auch ein Stadtteil Ende, also das Ende von Wissen. Bin ich sogar mit dem Zug mal durchgefahren.
Das sind aber schon, also das sind ja eher so intellektuelle Wolken, die so Freaks wie ich schlagen würden. Aber gibt es denn auch Wissenschaft in diesem Buch?
Ja, natürlich gibt es Wissenschaft. Das war die Einleitung vom Kapitel, wie gesagt. Das ist ja Wissenschaftskomödie, was wir da machen. Also habe ich das erzählt. Darum habe ich auch erzählt, dass es in Indonesien gibt's ganz viel. In Indonesien gibt es eine Stadt, die heißt Ende, in einer Region, die heißt Ende. Und die indigenen Menschen dort sind das Volk der Ende und die sprechen Ende. Also da gibt es ganz viele Ende in Indonesien. Aber dann habe ich natürlich sinnvolleres Zeug geschrieben in dem Buch, weil wenn man sich anschaut, wie die Menschen früher sich vorgestellt haben, wie die Erde aussehen könnte, dann gab es natürlich ein Ende. Das war ja so klassisch. Also
ja klar, hic sunt draconis.
Genau, da war halt irgendwo die Erde zu Ende. Ja, da gab es halt ein Ende und das hat man sich halt überlegt. Und dann hat man gesagt, okay, ich muss jetzt glaube ich nicht erzählen, dass man im Mittelalter nicht mehr geglaubt hat, dass die Erde eine Scheibe ist. Wir reden von sehr viel davor. Aber da war es wirklich so, diese klassische Erde ist eine Scheibe, die in einem großen Meer schwimmt und so. Also es gab auch noch eins, das muss ich jetzt kurz mal nachschlagen, warte mal. Das war so ein ganz absurdes christliches Bild, genau, wie heißt denn der Kerl? Das war irgend so ein komischer christlicher Mystiker. Wo habe ich den da im Buch drinnen?
Erasmus von Rotterdam.
Nein, viel
Meister früher. Eckhart.
Nein, nicht Meister Eckhart.
Das ist die einzigen
beiden. Wo war ich? Haben wir den rausgestrichen aus dem Buch? Glaube ich gar nicht. Der fand ich mich wirklich schön. Das war wirklich eine komplett absurde Vorstellung, wie man sich, genau hier, Cosmas Indicopleustes. Cosmas Indicopleustes. Ja, und das war einer von den, später Antike war das. Und der hat sich gedacht, basierend auf dem, was er in dem Alten Testament imaginiert hat, wie gesagt, die Erde ist so ein längliches Viereck und dann hat das so zwei Stockwerke drüber. In den zwei Stockwerken ist Himmel und in der Mitte von dem Viereck ist ein großer Berg. Also wirklich so ein großer, wirklich so wie so ein Zuckerhutberg. Mhm. Und die Sonne bewegt sich um den Berg herum. Drum ist halt mal Tag und mal Nacht, je nachdem, ob die jetzt gerade vorm Berg ist oder dahinter. Mhm. Und Sterne gibt es auch, aber die bewegen sich natürlich nicht um dem herum. Die werden jeden Tag von Engeln hinter dem Berg geschoben und in der Nacht wieder rausgeholt. Das war das Weltbild damals.
Okay, wann ist William Ockham geboren?
Danach, glaube ich.
Weil das ist ja nur, da muss man ja nun wirklich eine extreme Anstrengung leisten, also kognitiv, um überhaupt auf sowas zu kommen.
Ja, also ihr könnt euch das anschauen. Wikipedia hat einen Artikel über Cosmas Indicopleustes und da ist auch ein Bild drinnen von diesem Welt, wie er sich vorgestellt hat. Er hat gesagt christlich, die Erde war quasi in einem Tabernakel, diese Kasten, wo da, ich weiß ja, was ist ein Tabernakel in der Kirche? Ich bin nicht so firm
in
der Religion. Da tun sie die Hostie aufbewahren, glaube ich, das Kästchen, wo die Hostie drin aufbewahrt wird. Das ist das Tabernakel und drum ist halt die Erde ist so eine Kiste und in der Kiste ist quasi die Welt mit dem großen Berg und der Himmel ist dann so im Deckel der Kiste und da im Deckel sitzt dann Gott und unten drunter schwirren die Engel rum und schieben die Sterne durch die Gegend und ja, das war halt die Welt, die er sich gedacht hat. Weil ich weiß gar nicht, was hier um 550, 6. Jahrhundert war der. Ja, hat er sich so gedacht. Und ja, dann, das waren halt die christlichen, religiösen Vorstellungen. Und dann habe ich das, was das eigentlich wissenschaftliche ist vom Ende, war halt die Geschichte, dass wir dann immer festgestellt haben, okay, die Erde ist eine Kugel. Kugel hat kein Ende, logischerweise. Aber wir müssen trotzdem irgendwo ein Ende hinbasteln, damit wir uns auskennen. Wir müssen ja Koordinatennetze über die Erde legen, wenn wir sinnvoll von A nach B reisen wollen. Und spätestens so ab der Industrialisierung war das dann wichtig, dass man da hingefahren ist. Davor war es ziemlich egal, da bist du halt so lang von A nach B unterwegs gewesen, dass es egal war. War natürlich praktisch zu wissen, wenn du jetzt, keine Ahnung, da so in der frühen Neuzeit nach Amerika rüber segelst, wäre es halt schön zu wissen, wo du bist. Aber man hat gewusst, okay, wenn ich lang genug darüber nach nach Westen segle, dann kommt schon irgendwann Amerika. Also das hat schon funktioniert. Aber
erst kommt Indien.
Genau. Aber irgendwann wäre es halt ganz gut gewesen, wenn man dann tatsächlich mal vernünftige Koordinaten hat. Und das geht halt in die eine Richtung recht gut. Ja, also Nord-Süd kann man recht gut entsprechend im Koordinatennetz legen, weil da habe ich eine natürliche Nulllinie, nämlich den Äquator. Den kann ich sehr genau vermessen. Ich kann mit diversesten astronomischen, geografischen Messungen exakt sagen, da ist der Äquator der Erde. Das ist egal, auf welchem Punkt der Erde ich mich befinde. Ich kann immer rausfinden, wie weit nördlich oder südlich ich mich vom Äquator befinde. Das ist eine sehr, durchaus kann komplex sein, die Berechnung und die nötigen Beobachtungen, aber ich kann immer herausfinden, wie weit nördlich bin ich von diesem Punkt, dem natürlichen Punkt der Erde. Das Problem ist, in Ost-West-Richtung geht das nicht. Da gibt es keinen natürlichen Punkt, von dem aus ich irgendwas bestimmen kann.
Ja, muss ich halt einen definieren.
Genau, das war die Frage. Wie definiere ich das? Weil
über die Zeit.
Naja, nicht über die Zeit definierst du über die Nulllinie. Ist andersrum.
Ja, andersrum, genau. Ja,
du musst irgendwo mal eine Linie hinlegen und da gab es dann natürlich entsprechende, naja, Befindlichkeiten, sagen wir es so. Weil natürlich haben die Leute, die Karten erstellt haben, zwangsläufig diese Nulllinie irgendwo hinlegen müssen. Und da haben halt die, dann ist alles auf astronomischen Beobachtungen basiert, waren diese Nulllinien meistens irgendwie astronomisch definiert. Die Briten haben halt das Observatorium von Greenwich benutzt. Mhm. Also die Nulllinie ging durch das Observatorium, weil da haben halt die Beobachtungen gemacht, auf denen die Karten basiert haben. Das heißt, die Briten haben mit einem Nullmeridian, wie das heißt, gerechnet, der durch Greenwich geht. Die Franzosen, die haben natürlich ihre Beobachtungen von der Sternwarte in Paris aus gemacht und deren Nulllinie ging durch Paris durch.
Ich glaube, da gibt es auch immer noch eine Markierung der Nulllinie in Paris,
ja,
ne? Die halt gibt's, ignorieren die irgendwie, aber im Prinzip ja.
Ja, das gibt es. Man ignoriert also die. Ich glaube, das ist irgendwie so touristisch. Es gab halt ganz viele Nulllinien.
Navigatorisch-wissenschaftlichen Sinne.
Ja, genau.
Die Engländer hatten halt damals mehr zu sagen als die Franzosen. Wahrscheinlich hat sich deshalb durchgesetzt.
Ne? Naja, genau, das ist halt der Punkt. Es gab dann eben größere Probleme. Also man hat auch zum Beispiel einen Meridian durch El Hierro. Das ist eine kanarische, die westlichste kanarische Insel. Mhm. Und da hat man halt gedacht, okay, das ist der westlichste Punkt. Weiter westlich geht nichts mehr, weil da hat man halt noch nichts gekannt, wie man diese Karten gezeichnet hat. Ja, damals noch, das war noch vor Kolumbus. Mhm. Ja, gesagt, da ist jetzt aus, dahinter kommt nichts mehr. Also legen wir die Linie dahin, weil brauchen wir eh nichts mehr, was auf der anderen Seite ist. Also das war auch noch ein Nullmeridian. Moment,
die haben nicht gedacht, dahinter kommt nichts mehr, sondern die haben sich gedacht, wir wissen nicht, was da ist. Also ist da jetzt vorläufig das Ende?
Naja, damals, also wenn man jetzt so zurückgeht, jetzt wenn man jetzt mal die Zeit vor Kolumbus und geht und die das ignoriert, was halt dann die ganzen Leute schon gewusst haben, die vor Kolumbus nach Amerika rübergefahren sind. Mhm. Aber so Mittelalter und so war schon so, ja, so hinter Gibraltar, da war quasi die Welt aus. Man hat gewusst, da gibt es noch ein paar Inselchen und die Kanarischen Inseln eben und die westlichste Kanarische Insel, das war halt so das Ende der Welt. Mhm. Dahinter ist nichts mehr. Da ist halt Ozean und irgendwann kommt dann halt, bist du halt einmal rundherum im Wesentlichen. Ja, und dann hat man halt dann entsprechende unterschiedliche Karten gehabt und irgendwann wollte man halt dann das Ganze vereinheitlichen und da gab es diese entsprechende Konferenz, 1884 war das, die Internationale Meridiankonferenz in Washington. Mhm. Und da hat man jetzt halt gesagt, okay, wir müssen uns mal einigen. Ja, also jetzt da waren Delegierte von allen möglichen Ländern, nicht alle Länder, aber viele Länder waren dort und die haben sich halt dann in einer Konferenz, man kann sich übrigens die Protokolle dieser Konferenz auch online entsprechend noch nachlesen. Das ist ganz interessant, mühsam, aber interessant. Ist auch im Wikipedia-Artikel zu dem Nullmeridian verlinkt. Und da hat man halt diskutiert. Also es gab ein paar Auswahlmöglichkeiten. Es gab eben den Meridian von Paris, diesen Meridian durch El Hierro gab es, einen Meridian durch die Azoren, warum auch immer den, vielleicht von den Spaniern, weiß man nicht. Und einen.
Ist das nicht Portugal, Azoren?
Ja, ja, du hast recht, Entschuldigung. Ja. Dann gab es den Meridian von Greenwich natürlich und dann gab es noch einen, der mitten durch den Pazifischen Ozean geht, quasi von uns aus gesehen auf der anderen Seite der Welt. Den hat man genommen, weil doch, da ist nichts. Da legt man da hin, weil dann kann sich keiner aufregen, dass er irgendwo durchgeht, wo er nicht will, dass er durchgeht. Dann können die Franzosen nicht sagen, da geht doch England und die Engländer nicht doch, die geht doch Frankreich, sondern da ist halt einfach nichts. Also du kannst.
Ja, aber Moment, wenn der mitten im Pazifik, der läuft ja einmal rund, irgendwann wird er doch auf eine Landmasse treffen.
Naja, nicht einmal rund, der Meridian geht wirklich nur einmal von Nordpol zum Südpol. Und nicht wieder hinten rauf. Also
okay.
Die Linie kannst du schon hinten rauf zeichnen, aber wir haben ja.
Ach stimmt, in dem Moment, wo sie hinten Grad hochkommt, ist sie ein 180-Meridian genau. Und nicht Null-Meridian. Ja.
Genau. Ja. Ja. Also den hat man auch noch gemacht. Und dann hat man halt, wir haben die halt diskutiert. Die meisten Länder haben gesagt, ja, nehmen wir halt den von Greenwich, weil erstmals war Großbritannien damals noch ein großes Imperium. Das heißt, die haben eh schon mal einen Haufen Stimmen im Sack gehabt quasi, weil sie halt so groß und wichtig waren. Mhm. Und dann, weil Großbritannien halt so eine große Seemacht war, waren halt ganz, ganz viele Seekarten dann entsprechend schon mit dem Nullmeridian von Greenwich eingezeichnet. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt nehmen wir halt, die haben viele gesagt. Die Franzosen natürlich nicht. Die waren das erst dagegen. Und ja, aber am Ende
haben wir dann wollten die ihn nicht Null-Meridian, sondern Meridian Null nennen, weil die ja alles immer umdrehen, ne?
Ja, genau, wahrscheinlich. Jedenfalls, man hat sich dann halt diskutiert. Es war vermutlich eine im Vergleich zu heute wahrscheinlich ganz, ganz sinnvoll ablaufende internationale Konferenz, weil, wie gesagt, man hat sich ziemlich geeinigt. Also Österreich, Deutschland, die Schweiz haben auch Leute dort gehabt. Die haben auch alle für Greenwich gestimmt. Enthalten, es gab zwei Enthaltungen, Frankreich und Brasilien. Die haben sich enthalten, haben nicht mit Nein gestimmt. Und es gab eine einzige Nein-Stimme. Und wenn du errätst, welches Land diese Nein-Stimme gegeben hat, dann ja, gebe ich dir
das Deutsche Reich. Aus,
weil du errätst das nicht. Ja, Deutschland habe ja gesagt, Deutschland war ja
so, ja, Mist. Greenwich. Wer hat mit Nein?
Nein, das kann man eigentlich nicht erraten.
Okay. Ungarn?
Nee.
Gab es damals auch noch gar nicht.
Nee, ja, komm. Das ist ein Land, das es heute nicht mehr gibt.
Oh, die DDR.
Die gab es damals.
Nee, du bist ein Land, das es heute nicht mehr gibt. Österreich-Ungarn.
Nee. Also es war das Land San Domingo beziehungsweise Hispaniola.
Ja.
Das ist, glaube ich, San Domingo heute.
Ja.
Und wenn ich jetzt kein Quatsch erzählt habe, aber
San Domingo auf jeden Fall. Das ist aber Karibik, ne?
Ja, genau. Ich habe nicht eruieren können, vielleicht findet die Hörerschaft es raus. Ich habe nicht eruieren können, warum gerade San Domingo als einziges Land bei dieser internationalen Meridian-Konferenz gegen den Meridian von Greenwich gestimmt hat. Meine These, die ich auch ins Buch geschrieben habe, war, dass es San Domingo eine ehemalige französische Kolonie war und die halt einfach angefressen waren, dass es nicht Frankreich geworden ist.
Okay,
das war meine These, aber ja. Vielleicht haben wir in der Hörerschaft zufällig jemanden oder jemanden, die da sich auskennt. Sagt
ja,
bitte Bescheid.
Aber internationale Politik funktioniert ja ganz offensichtlich wirklich so, dass irgendjemand irgendwie irgendwas doof findet, also ohne echte Gründe. Also er fühlt sich damit nicht gut und darum will er es nicht.
Ja, aber so ist jedenfalls dann der Meridian von Greenwich zum offiziellen Nullmeridian geworden, also wirklich halt zum, ja, nicht Ende der Welt, aber das ist halt die Nullstelle von unserer Messung, wenn es darum geht, wo wir beschreiben, was die Erde ist und was auf der Erde anfängt und aufhört. Das ist quasi ein Kapitel jetzt, was ich jetzt hier nacherzählt habe. Wir haben auch noch cooleres. Es gibt auch Dinge, was ich schon mal kurz
durchblättern. Ich wollte gerade fragen, welches ist dein Lieblingskapitel im Buch?
Oh. Ja, ich glaube, es war eh fast das, was ich gerade erzählt habe. Das hat beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht, also diese ganzen komischen Geschichten rauszufinden. Aber natürlich, was haben wir denn noch drinnen?
Wie begrüßt man Aliens offiziell?
Ja, servus.
Und warum hat das Kapitel dann 8 Seiten?
Nein, also das war auch nicht. Das ist eine Geschichte, die haben wir in der alten Science Buster Show drin gehabt und die haben wir ins Buch noch mit reingenommen, weil es ja auch interessant ist, weil ja, es geht natürlich auch, so Aliens kommen natürlich auch vor, im Rahmen diverser Weltuntergangsszenarien. Und da haben wir halt die Begrüßung reingemacht. Das habe ich mal recherchiert. Was denn passieren würde, sieht man in Science-Fiction-Filmen oft, Außerirdische kommen und landen. Und dann irgendwie bringt uns zu eurem Anführer oder was auch immer. Mhm. Was passiert, wenn die Außerirdischen landen? Wie verhältst du dich jetzt quasi korrekt, wenn jetzt bei dir in Berlin im Vorgarten oder was ist es, irgendwie Aliens landen, kommen raus?
Ich gehe auf der anderen Seite aus dem Haus raus, springe in mein Auto und fahre so schnell ich kann irgendwo hinweg.
Ja, aber vielleicht wäre die cool, vielleicht sind nigerianische Prinzen-Aliens, wollen dir eine Million geben.
Genau. Hat ja auch, auch sonst Latinum. In der Geschichte des mir bekannten Universums immer ganz hervorragend funktioniert, dass etwas höher entwickelte Zivilisationen freundlich zu den niedriger entwickelten Zivilisationen waren. Ne?
Nein, also tatsächlich, wenn du jetzt wirklich die Frage stellst, wer ist zuständig, um die Außerirdischen zu begrüßen? Also darf jetzt da Holger Klein kommen und die Aliens im Namen der Menschheit, der Erde, Deutschlands, Berlins begrüßen? Oder musst du das dann sofort dem Oberbürgermeister melden oder musst du Friedrich Merz anrufen? Oder?
Das macht immer der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das wissen wir doch aus dem Kino, Florian.
Naja, das war die Frage. Nur weil es im Kino so ist, ist das in echt auch so. Das habe ich halt probiert zu recherchieren. Gibt es da irgendwas? Gibt es da irgendwelche Regeln? Haben sich da irgendwelche Menschen was überlegt? Mhm. Und ja, also sowas in der Form gibt es natürlich nicht. Also ich weiß nicht, was irgendwelche Staaten vielleicht in Schubladen liegen haben für irgendwelche Fälle, wenn wirklich mal ausländisch landen würden. Könnte mir vorstellen, dass irgendwo in irgendeiner Schublade, in irgendeiner Behörde liegt vielleicht sowas, nicht in Deutschland wahrscheinlich.
Leitfaden Exopolitik.
Ja, in Deutschland, da weiß ich, dass es sowas nicht gibt, weil da gab es eine Anfrage im Bundestag, ich glaube einer von den Grünen hat das mal gefragt, ich weiß nicht mehr wann, das war die damalige Regierung, muss die Große Koalition gewesen sein? Weiß ich nicht mehr, es ist noch nicht so lange her, aber Grünen haben gefragt, wie denn die offiziellen Pläne Deutschlands aussehen für den Erstkontakt mit Aliens. War eine offizielle Anfrage und kann man dann auch entsprechend noch nachlesen natürlich in den Dokumenten, was die Antwort ist. Und die Regierung hat gesagt, sie haben keine Pläne, weil sie halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Aliens gerade in Deutschland landen.
Das ist aber eine sehr, sehr nette Formulierung des Satzes. Sag mal, habt ihr sie noch alle?
Ja, so ungefähr. Aber das zumindest, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Deutschland da nicht doch irgendwelchen Geheimdienst, nämlich geheimen Pläne liegen hat, dann ist das die offizielle Antwort der deutschen Politik. Haben keinen Plan, weil wir gehen davon aus, es passiert nicht. Mhm. Aber ich will nicht ausschließen, dass es hier Pläne gibt, aber mir wären keine bekannt. Deswegen habe ich halt dann was anderes recherchiert, weil dieses Szenario, Außerirdische kommen und landen und stellen sich hin und sagen wie hier, wo ist jetzt der Chef? Also das ist ja abseits der Science-Fiction eher unwahrscheinlich. Das wahrscheinlichere Szenario, wenn wir bei sowas wie Außerirdische kommen zu Besuch von wahrscheinlich reden können, ist ja, dass wir mit unseren Teleskopen das machen, was wir immer machen in der Astronomie. Wir schauen zum Himmel, weil wir ja Dinge sehen wollen dort. Zum Beispiel wollen wir Asteroiden suchen. Das macht die Astronomie Nacht für Nacht. Wir suchen neue Asteroiden, neue Kometen. Und dann finden wir die natürlich auch. Wir sehen jede Menge so Lichtpunkte, die sich halt bewegen. Und dann zeichnen wir das auf und so.
Du weißt, wofür du mir gerade hier einen roten Teppich ausrollst, ne?
Ja, genau, Oumuamua, beziehungsweise genau. Musst du jetzt umschwenken auf Atlas. Atlas ist ja jetzt das neue Steckenpferd von Avi Loeb. Atlas ist ja nicht nur ein außerirdisches Raumschiff, sondern Atlas, also dieser dritte interstellare Komet, den wir gefunden haben. Oumuamua war der erste. Mhm. Und Atlas ist nach Avi Loeb nicht einfach nur ein Raumschiff, sondern ein böses Raumschiff.
Mhm. Woran erkennen wir das?
Weiß ich nicht, da musst du den Herrn Löb fragen, was in dem seinem Kopf vorgeht, weil irgendwie angeblich die Umlaufbahn so nah an so viele Planeten kommt und es genauso ausschaut wie eine Umlaufbahn von einer Raumsonde, einem Raumschiff, das die Erde auskundschaften will, ohne gesehen zu werden. Frag mich nicht, ist es Quatsch? Ja? Also niemand außer ihm ist dieser Meinung und es gibt doch keinen Grund. Die kommt doch nicht nahe an die Planeten ran, die Umlaufbahn. Also es ist Quatsch. Aber wir würden tatsächlich, wenn wirklich mal ein außerirdisches Raumschiff kommt und wir lassen jetzt mal irgendwie wirklich den ganzen Science-Fiction-Kram von wegen kommt aus dem Wurmloch, kommt mit irgendwelchen Hyperraum-Überlichtschnellen Antrieb an, sondern einfach das, was wir wissenschaftlich vernünftig sagen können, die müssten halt dann auch so ein Generationen-Raumschiff bauen, weiß ich nicht, das halt dann vielleicht ein paar Jahrhunderte braucht von einem Stern zum anderen, aber halt ein Raumschiff, das sich da bewegt, kommt ins Sonnensystem rein und das würde auf den ersten Blick mal so aussehen wie ein Asteroid. Ja, wir sehen halt einfach einen Lichtpunkt, weil das reflektiert das Raumschiff, das Licht, genauso wie es der Asteroid tut, wie ein Felsbrocken, was auch immer, es reflektiert Licht und wir sehen halt einen Lichtpunkt, der sich bewegt. Das heißt, mit den Methoden, mit denen wir Asteroiden entdecken, würden wir auch dieses Ding decken, würden es zuerst wahrscheinlich für den Asteroid halten und irgendwann würden wir wahrscheinlich sehen, öha, das bewegt sich aber nicht so, wie es sollte, weil der Asteroid bewegt sich ja nur aufgrund der Gravitationskraft der anderen Himmelskörper. Das ist vorher berechenbar.
Das andere ist Willkür, ne?
Ja. Wenn das Raumschiff nicht einfach wirklich antriebslos da durchs Sonnensystem kreist und dann wieder rausfliegt, sondern tatsächlich irgendwo Ziel die Erde hat, dann muss es irgendwann mal einen Antrieb einschalten, um da entsprechende Anpassungen vorzunehmen, dass es dann wirklich eben auch in eine Umlaufbahn kommt und so weiter. Und dann werden wir sehen, okay, das bewegt sich jetzt nicht so, wie Gravitation es bewegen würde, sondern es bewegt sich so, als hätte es einen Antrieb. Das heißt, dann wüssten wir, aha, das ist höchstwahrscheinlich ein künstliches Objekt. Mhm. So, und das ist der Punkt, wo sich dann die Frage stellt, okay, jetzt sagen wir mal, du bist der Astronom oder ich bin der Astronom, der das gerade in dem Moment feststellt bei der Auswertung von irgendwelchen Daten. Wem sage ich jetzt Bescheid? Wen soll ich anrufen?
Wen würde ich anrufen? Die ESA. Und da würde ich wahrscheinlich nicht beim Pförtner vorbeikommen.
Ja gut, gehen wir davon aus, du bist ein seriöser Astronom.
Okay, ich bin ein seriöser Astronom. Ich weiß nicht, es gibt doch mit Sicherheit, gibt es sowas wie eine internationale Astronomen Plattform, Vereinigung, irgendwie was, wo man sowas mehr oder weniger...
Ja, da hast du recht.
Also die ESA jetzt, publishen könnte.
Ja. Also die ESA berufst du theoretisch nicht an. Also wenn ja, kann man schon anrufen, die ESA. Aber die ist jetzt da nicht zuständiger als irgendwer anderes. Es ist einfach die Europäische Raumfahrtbehörde. Da kannst du auch bei der japanischen Raumfahrtbehörde anrufen oder der chinesischen Raumfahrtbehörde.
Ja, aber ich wohne halt in Europa.
Ja. Ja, aber klar, aber tatsächlich, das, was du angesprochen hast, diese internationale Astronomenvereinigung, das ist die IAU. Die International Astronomical Union. Das ist so die Standesvertretung der Astronomie international. Heißt nicht, dass alle, die Astronomie betreiben, da irgendwie Mitglied sind. Ich war es zum Beispiel nie, aber die IAU ist halt die, wenn in der Astronomie irgendwas offiziell für die Astronomie beschlossen werden soll, dann macht es die IAU. Die war noch die mit Pluto ist kein Planet mehr zum Beispiel.
Mhm.
Und von der IAU gibt es auch das Minor Planet Center.
Ja.
Das ist so, ja, die Behörde ist das falsche Wort, weil es ist ja eine wissenschaftliche Einrichtung, die ist jetzt nicht von irgendeinem Staat organisiert, sondern halt eine wissenschaftliche Einrichtung, internationale wissenschaftliche Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, diese ganzen Asteroiden, Kometen, Minor Planet, also Kleinkörperdaten zu sammeln. Das Minor Planet Center ist die Stelle, wenn ich jetzt einen neuen Asteroid, Komet, was auch immer entdecke, dann schicke ich meine Daten dorthin. Die sind die, die das alles sammeln, die sind die, die dann auch bestätigen, ja, das ist was Neues und ja, du bist der Entdecker. Also die da, das ist die offizielle Clearingstelle quasi für Beobachtungen von Kleinkörpern.
Das heißt, wenn man allen Bescheid sagen will, sagt man am besten denen Bescheid.
Genau, man sagt denen Bescheid. Da kommen auch regelmäßig entsprechende Publikationen raus. Also halt so, jetzt ist keine große spannende Lektüre, sondern es sind eher so Listen mit, das haben wir in der letzten Nacht wieder neu entdeckt, neu reinbekommen und so weiter. Und da sieht man es. Also du kannst da, das ist alles öffentlich. Ja? Also das ist da jetzt, wie gesagt, ist jetzt alles komplett frei zugänglich. Du kannst da hingehen, kannst genau anklicken, was sind letzte Nacht neue Daten dazugekommen, welche Asteroiden zum Beispiel haben wir jetzt nur kurz gesehen und würden sie ja gerne länger sehen, dass wir die Bahn besser berechnen können. Mhm. Welche Asteroiden haben wir jetzt gerade gefunden, die auf Bahnen sind, die vielleicht gefährlich nahe an die Erde kommen? Das steht da auch drin. Und dann heißt es ja, bitte alle, die können, beobachtet das Teil, damit wir die Bahn besser bestimmen können und die Kollisionswahrscheinlichkeit genauer berechnen können. Wenn ich jetzt in meiner Arbeit als Astronom so meine Computersimulationen machen will, die ich früher gemacht habe, wo ich einfach die Bewegung von Himmelskörpern berechnen, dann brauche ich auch Input. Ich muss wissen, welche Umlaufbahnen haben die. Mhm. Ja, dann gehe ich auch dahin und hole mir das da raus. Also da steht alles drin. Und deswegen könnte man das auch nicht unbedingt geheim halten, dass da jetzt so ein Raumschiff kommt, weil die das sehen wollen und sich auskennen, sehen das ja da drin. Ist ja nicht
das
geheim.
Das heißt, diese IAU,
ja,
das ist dann auch letztendlich... Also die würden das dann auch sozusagen peer-reviewen, wenn ich da was einreiche. Also ich würde sagen, genau. Ja, ist so ein Ding. Und dann gucken die aber auch nochmal nach und veröffentlichen das nicht einfach.
Naja, sie würden vermutlich mal, wenn du jetzt deine Daten, also du kannst da nicht einfach jetzt irgendwie dein Zeug hin veröffentlichen. Okay. Also das ist schon, du musst dann, wenn du jetzt da was beobachtest hast, du kriegst dann einen als Beobachter quasi einen Code zugewiesen, weil das muss ja dann, sagen wir, wenn jetzt, du hast deine Sternwarte bei dir auf dem Dach, ja, deine kleine, und wenn du jetzt da bei Daten regelmäßig zum Minor Planet Center hinschicken willst, dann musst du halt da dich entsprechend registrieren, musst sagen, da, das ist meine Sternwarte, das ist mein Instrument, mit dem ich das mache, damit es dann alles entsprechend nachvollziehbar ist.
Okay, und es könnte ja jetzt auch sein, dass Erich von Däniken zufälligerweise auf einem Schweizer Berg mit einem Fernglas steht und genau das sieht. Wo würde der sich melden? Würde der auch da hingehen?
Naja, Erich von Däniken oder wer auch immer auf einem Schweizer Berg mit einem Fernglas kann nicht die Art von Beobachtungen machen, mit der man herausfinden kann, dass da ein neuer Himmelskörper ist. Also das funktioniert so nicht. Du kannst...
Ja, man muss länger einfach gucken, ne?
Ja, und vor allem halt auch entsprechend die Daten dann auswerten. Du brauchst halt die Bilder, die du dann auswerten musst. Also das funktioniert so leider nicht. Mhm. Aber wie gesagt, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist eigentlich nur, dass es eben nicht so ist, dass du siehst es und rufst dann sofort an. Also du siehst vielleicht etwas bei deinen Beobachtungen und denkst, okay, das ist aber irgendwie komisch. Der tut nicht, wie er soll. Kann natürlich 100.000 Gründe haben. Ja, dein Instrument ist schlecht vielleicht. Oder du hast dich verrechnet oder es war irgendwie eine Wolke oder irgendwas. Kann alles Mögliche sein. Das heißt, du musst das sowieso erstmal nochmal genauer beobachten. Das Problem, das du dann haben wirst, ist, dass es dann zum Beispiel, morgen wird. Ja, dann ist die Sonne da und du siehst nichts mehr. Oder dass der Asteroid sich so bewegt, dass du ihn von deiner Position aus in Berlin gar nicht mehr beobachten kannst. Das heißt, du musst dann sowieso mit den anderen Leuten auf der Welt telefonieren und sagen, du, hier bei mir geht die Sonne unter, beobacht du das mal. Das ist irgendwie ein komisches Teil. Und dann müssen andere mitmachen. Also das ist ein Prozess, der dauert Wochen, Monate vielleicht, bis man sich wirklich sicher sein kann, da ist jetzt wirklich ein Raumschiff. Also das geht nicht von heute auf morgen. Und in der ganzen Zeit lässt sich das, was da passiert, nicht geheim halten, weil halt die ganze Kommunikation der Daten und alles über das Minor Planet Center läuft und das ist öffentlich. Das heißt, wer auch immer dann entsprechend Bescheid wissen muss, um die dann zu begrüßen, was auch immer, hat dann monatelang Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also es wissen schon lange, lange bevor irgendwelche Aliens kommen, wissen sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt Bescheid, dass sie unterwegs sind, sagen wir es so.
Und wir wissen aber dann immer noch nicht, was da eigentlich unterwegs ist, ne? Gut, weil vermutlich würden die ja auch eher eine Sonde schicken, als bemannte 500 Lichtjahre-Mission zu starten.
Ja, ja, also das, wie gesagt, was da ist, wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Aber wie gesagt, wir wissen halt, dass das da ist. Und da habe ich dann geschaut, wenn wir solche Entdeckungen machen, weil das ist jetzt nicht ganz so aus der Luft gegriffen, wie die Außerirdischen landen jetzt direkt hier vom Brandenburger Tor oder sowas, sondern wir machen so eine Beobachtung, dass wir was Komisches entdecken. Ja, das ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Gibt es da denn Regeln innerhalb der Astronomie, was da gemacht werden sollte? Und da gibt es noch nichts Verbindliches natürlich, aber es gibt tatsächlich Vorschläge, wie man damit umgehen könnte. Also wie du als Astronom oder ich als Astronom, wer auch immer jetzt da gerade zuständig ist, aber wie lieber man du da umgehen könnte. Und die Idee ist halt, dass es quasi ein internationales Komitee geben sollte, das irgendwie eingerichtet wird. Und das, also es soll wirklich international sein, dass dann nicht ein Land da den Finger drauf hat. Und wissenschaftlich natürlich entsprechend ausgestattet. Die sollten halt auch wissenschaftliche Expertise haben. Und die sind es dann, die dann die entsprechenden Schritte planen, festsetzen und so weiter. Also das ist das Konkreteste, was ich gefunden habe. Noch ein bisschen konkreter steht was in diesen internationalen Weltraumverträgen drinnen. Also da sind jetzt keine Aliens an sich aufgeführt, aber zum Beispiel im Weltraumvertrag, das war das Ding, was man damals beschlossen hat, wann war das? 62, 63, 68, ja irgendwann 60er Jahre auf jeden Fall, wie man gerade unterwegs war, halt Richtung Weltall und auch Mondlandung schon geplant war, da hat man gesagt, okay, wie regeln wir das alles, was da im Weltall abgeht? Ja, also internationaler Vertrag und einer der Punkte steht halt drin, irgendwelche Entdeckungen, die gemacht werden, ja, die werden halt jetzt, die können jetzt nicht nur der Politik, nicht nur dem einem Land, das da jetzt zum Mond geflogen ist oder sowas, sondern das wird halt alles mit der Wissenschaft international und auch mit der Öffentlichkeit geteilt und sollte halt im Prinzip über die Vereinten Nationen laufen. Das stand da so drinnen und ist aber alles, wie gesagt, Aliens tauchen dann irgendwo auf und es gibt einen Zusatz zu diesem Weltraumvertrag, den Mondvertrag. Mhm. Und da steht tatsächlich drin, wenn man im Weltall etwas entdeckt, was eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Menschen darstellt oder wenn man Spuren von organischem Leben entdeckt im Weltall, das ist da aufgeführt und da steht drin, was man dann zu tun hat. Und wenn man will, könnte man das auf Aliens ummünzen, weil die können eine Gefahr sein. Und dann muss man die Vereinten Nationen informieren. Also du müsstest die Vereinten Nationen anrufen. Die sind die, die du anrufst, nicht den Präsidenten von den USA, sondern die Vereinten Nationen. Allerdings, dieser Mondvertrag, der ist, den hat niemand unterschrieben. Also den Weltraumvertrag, den haben damals noch alle unterschrieben, den Mondvertrag dann nicht mehr.
Der Mondvertrag ist also so, wie so ein Memo, das dein Chef dir schickt, um dich dann hinterher dran zu erinnern, dass wir doch vereinbart hätten, irgendetwas zu tun. Und du sitzt dann da und denkst, nein, ich habe überhaupt nichts vereinbart.
Ja, also ja, hat man nicht gemacht. Also das haben, ich habe geschaut, es haben nur 18 Staaten haben den Vertrag ratifiziert. Mhm. Also das sind, ich kann es mal vorlesen, Armenien, Australien, Belgien, Chile, Kasachstan, Kuwait, Libanon, Mexiko, Marokko, Niederlande, Pakistan, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Türkei, Uruguay, Venezuela und Österreich. Also Österreich schon, wir schon. Also wenn die Aliens Streber. In Österreich, wenn die Aliens, der gilt nicht, der Verlag, weil, ja, okay. Der Vertrag, weil zu wenig ratifiziert, aber wenn er gelte, ja, gelten würde, beziehungsweise wenn wir in Österreich, weil wir ihn ratifiziert haben, uns halt so dran halten, dann müssten wir in Österreich, wenn die Aliens bei uns landen, müssten wir der UNO Bescheid sagen. Also ich muss der UNO Bescheid sagen, du kannst machen, was du willst.
Okay, dann mache ich, was ich will. bei diesem Mondvertrag, also wenn eine Gefahr von irgendwas ausgeht, was wir da finden, muss man nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass außerirdische Intelligenzen, also die tatsächlich zu solchen weiten Reisen in der Lage sind und sowas, dass die prinzipiell eine Gefahr für uns darstellen?
Gut, das ist halt eine Frage, da kannst du dir denken, was du gerne möchtest, weil wir haben halt keine Ahnung, wir wissen ja nicht mal, wie Intelligenz hier bei uns funktioniert. Also ich will jetzt gar keinen blöden Witz machen, den üblichen, wir haben noch nicht mal auf der Erde intelligentes Leben entdeckt, also diese Quatschwitze muss ich nicht machen, aber wir haben ja keine Ahnung, was irgendein intelligentes Wesen, das nicht Menschen sind, was das denkt, wie das denkt, welche Motivationen die haben, wenn sie Motivationen haben. Also es ist komplett...
Stimmt, wir anthropomorphisieren das alles. Ne? Wir denken immer aus menschlicher Perspektive über diese Dinge nach. Ja,
ja. Also da kannst du, wir können ja, wie soll man sonst drüber nachdenken? Wir können anders geht's ja gar nicht. Ja. Das heißt, solange nicht irgendwann mal ein echtes Aliens vor uns steht und uns erklärt, was es vorhat, können wir da nichts dazu sagen, zu irgendwelchen Motivationen. Es gibt ja diese ganzen...
Trotzdem habt ihr ein Kapitel, das Ende der Menschen, extraterrestrisches Leben.
Ja, da geht es halt dann vielleicht eher so um Weltraumviren oder sowas. Okay. Ist da auch eine Rolle, die da mit drin steht.
Das gibt's?
Wissen wir nicht, aber es gibt Viren oder es gibt den Weltraum. Also warum soll es keine Weltraumviren geben?
Nee, also es gibt Weltraumherpes, wie damals in diesem Film. Ja. Welcher war das nochmal? Ice Pirates, genau.
Ja. Also da haben wir zum Beispiel geschaut, also wir wissen nicht, ob es die gibt, diese Weltraumviren, aber natürlich, wir wissen, dass es auf diversen Himmelskörpern, Kometen, Asteroiden, Mars, also wir haben die Bausteine des Lebens schon gefunden, also wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwo zum Beispiel vielleicht auf dem Mars, vielleicht aber auch irgendwie auf den Jupitermonden irgendwo mal so tatsächlich Leben finden, also mikrobiologisches Leben, also kann schon sein. Und wenn es das gibt, wir wissen, es schlagen Asteroiden bei uns auf der Erde ein. Wir wissen, einige Asteroiden, die kommen vom Mars, die kommen auch von Jupitermonden. Oder vielleicht, wenn wir die Hypothese der Panspermie ernst nehmen, dass halt wirklich Leben, mikrobiologisches Leben wieder im Inneren vom Gestein von einem Himmelskörper zum anderen gelangen kann, dann kann es theoretisch sein, dass eben auf die Art auch Mikroorganismen von anderswo auf die Erde kommen, theoretisch. Und da haben wir uns dann eben in dem Kapitel angeschaut, würden die das überleben? Also welche Beschleunigung hält so ein Mikroorganismus eigentlich aus? Da gibt es auch Forschung dazu. Und es gibt Mikroorganismen, die würden das aushalten mit so einem Asteroid.
Schlimmstenfalls Bärtierchen, das sind sogar komplexere Organismen.
Das war da das Thema, um was es ging. Ja, und dann haben wir noch so ein Thema, so Vermischtes, da haben wir halt alles noch untergebracht, also wo endet, also drin vorkommt, also nicht Vermischtes, aber wir haben halt ganz viele Themen, die halt, die wir auch interessant gefunden haben, aber die jetzt nur frei interpretiert mit Ende zu tun haben. Ich habe zum Beispiel ein Kapitel geschrieben über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Oder? Wir haben eine Johanna Pirker, Professorin für, sie hat einen anderen Titel und sie möge entschuldigen, wenn sie das hier hören sollte, Professorin für Computerspiele, sage ich jetzt mal. Das, was sie macht, heißt offiziell anders, aber sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit Computerspielen. Die macht sehr spannende Forschung und ich glaube vor kurzem war sie irgendwo beim EU-Parlament und hat da was erzählt, aber die hat dann ein Kapitel beigesteuert, wo es um Endgegner ging und was das bedeutet und was Endgegner im Kontext von Computerspielen und der Soziologie von dem Ganzen zu tun haben. Also das haben wir drinnen mit Claudia vom Klimapodcast, den ich mit ihr gemeinsam mache, haben wir ein Kapitel geschrieben über Last Chance Tourism, also Tourismus, wohin, wo es bald nicht mehr hingehen könnte. Also zum Beispiel ist irgendwie so klassisch,
Tuvalu.
Ja, oder Venedig oder das arktische Eis oder irgendwie sowas. Also da gibt's Forschung, das ist halt irgendwie so Tourismus, Wirtschaftsforschung. Das ist ein eigene Sparte, Last Chance Tourism. Was einerseits bedeutet eben, es ist die letzte Chance, dir das anzuschauen. Andererseits aber halt,
die letzte Chance für das Anzuschauende.
Ja, weil der Tourismus halt dann das ja teilweise auch aktiv mit kaputt macht und so. Und das auch, da gibt es absurde Forschungsergebnisse. Zum Beispiel gab es eine Studie, die hat sich mit einer kanadischen Kleinstadt beschäftigt, die so zumindest laut der kanadischen Kleinstadt das beste Ziel ist, wenn du Eisbären beobachten willst. Und dann hat man da die Leute so abgefragt, irgendwie zu ihren Einstellungen, was Klima und so weiter alles angeht und hat dann festgestellt, weil die Hoffnung, der positive Zweck von dieser Art des Tourismus ist ja auch, den Leuten ein Bewusstsein zu schaffen, was da kaputt geht. Das hat man gesagt, okay, vielleicht hilft es da, und hat festgestellt, ja, das Bewusstsein steigt schon ein bisschen. Problem ist, die Leute setzen es dann nicht wirklich um. Also man hat die haben dann zum Beispiel festgestellt, ja, die Leute haben dann danach schon eher ein Bewusstsein dafür, dass Klimakrise und alles ein Problem ist. Sie sagen aber deswegen nicht, dass sie jetzt zum Beispiel weniger oft durch die Gegend fliegen. Also das hat sie dann nicht fortgesetzt. Und das gab sogar einen Effekt.
Ist halt wieder so entkoppelt, ne? Irgendwie. Ja. Also ja, ich verstehe das schon auf so einer intellektuellen Ebene. Aber,
Und es gab noch einen anderen coolen Effekt, also cool. Aber man hat tatsächlich gesehen, je mehr Eisbären die Leute da gesehen haben, desto weniger Sorgen haben sie sich über das Klima gemacht. Weil sie dann anscheinend gedacht haben, sind noch genug Eisbären da, was keine Sorgen machen. Ja. Und dann haben wir ein bisschen so Gletschertourismus, da gab es auch Forschungen dazu, war auch spannend, wo sie dann gesagt haben, ja, wo sie da wirklich die Leute schon Gedanken machen, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich in Zukunft, wenn wir keine Gletscher mehr haben hier in den Alpen, in Österreich insbesondere, für den Tourismus. Ja, und da gibt es halt tatsächlich dann auch Konzepte, den Second Chance Tourism. Sagt ihr das was?
Da kann ich mir noch nicht mal was drunter vorstellen.
Ja, gibt es Ideen, dass du halt dann, wenn die Gletscher weg sind, dass du die dann virtuell nachbaust und du die halt dann virtuell anschauen kannst dort. Da fährst du dann hin und ist kein Gletscher mehr da, aber du hast dann keine Ahnung, so ein Gletscher Virtual Reality Center, wo du halt dann das anschauen kannst.
Ich finde, das klingt sehr traurig.
Ja, das ist alles. Also, wie gesagt, das ist ein vielfältiges Buch und ich finde, es ist ein gutes Buch geworden.
Das war ja noch lange nicht alles. Das war ja gerade mal das erste Drittel, über das wir geredet haben.
Ja, aber wir haben ein zweites Buch auch noch.
Ja, stimmt. Aber trotzdem, im zweiten Teil des ersten Buches, da gibt es ein Kapitel, das heißt, wo ist das Ende des Universums? Die Frage finde ich interessant, weil ich hätte bisher nicht gedacht, dass man das räumlich verorten würde. Weil um es räumlich zu verorten, brauchst du ja auch einen Referenzrahmen, also ein Außen im Falle des Universums. Und das haben wir ja gar nicht.
Ja, da muss ich jetzt kurz mal tatsächlich nachschauen im Buch, weil dieses Kapitel hat Ruth geschrieben.
Ach, hey.
Die hat natürlich auch was beigesteuert. Ich glaube, es ging da mal vor allem um die Abgrenzung zwischen den Dingen. Ja, also wie gesagt, wo hört die Milchstraße auf? Mhm. Wo fängt die nächste Galaxie an? Das sind ja alles Dinge, die man nicht so eindeutig sagen kann. Und dann ging es um die Ausdehnung des Universums. Und wir haben ja das beobachtbare Universum. Wir können ja nur so weit schauen, wie das Licht seit dem Urknall Zeit gehabt hat, bis zu uns zu kommen.
Das heißt 13,8 Milliarden Jahre.
Genau, 13,8 Milliarden Jahre hat das Licht Zeit gehabt, sich zu bewegen. Und in den 13,8 Milliarden Jahren ist das Licht ungefähr knappe 40 Milliarden Lichtjahre weit gekommen. Ja, bevor sich wer wundert, das Licht war nicht schneller als Licht unterwegs, aber das Universum ist halt größer geworden in der Zeit, wo das Licht unterwegs war. Das heißt, wir können so in einem Umkreis von ungefähr 40 Milliarden Lichtjahre schauen, theoretisch. Mhm. Was aber nicht heißt, dass dahinter nichts ist, weil warum sollte dahinter nichts sein? Wir sehen es halt nicht, aber das wäre zum Beispiel ein Ende des Universums, weil weiter können wir nicht schauen.
Wäre ein Teleskop, ein Detektor denkbar, mit dem wir weiterschauen können, oder ist da tatsächlich auch eine physikalische Grenze jetzt erreicht?
Naja, es ist eine physikalische Grenze insofern, als dass halt wir nur das sehen können, wo Licht zu uns kommt. Ja, und wenn das Licht noch keine Zeit hatte, bis zu uns zu kommen, dann sehen wir da auch nichts.
Ah, okay, ja klar, ja. Ja, sicher. Da kannst du ja noch so großen Spiegel hinstellen, wenn kein Licht da ist, wird ja nichts.
Genau.
Ja.
Wir müssen halt warten, also keine Ahnung, wenn wir jetzt noch eine Milliarde Jahre warten, dann sehen wir ein größeres Universum, sind wir mehr, weil dann hat das Licht von weiter weg noch eine Milliarde Zeit gehabt, bis zu uns zu kommen. Dann kommt ein bisschen mehr Licht von weiter weg zu uns. Also unser beobachtbares Universum wird größer, aber gleichzeitig wird es auch immer leerer, weil das wissen wir auch, die Dinge bewegen sich, Galaxien entfernen sich voneinander durch die Expansion und irgendwann, wird es so weit sein, dass quasi außer unserer Milchstraße und den unmittelbaren Nachbargalaxien nichts mehr in unserem beobachtbaren Universum ist, weil alles andere sich so weit schon entfernt hat von uns durch die Expansion des Universums, dass das Licht von dort nicht mehr bis zu uns kommt.
Aber warum kommt es nicht mehr bis zu uns?
Weil es so weit weg ist.
Aber dann muss es sich ja schneller von uns entfernen als das Licht selbst.
Kann es ja, weil die Objekte entfernen sich ja nicht, sondern also bewegen sich ja nicht selbst, sondern der Raum zwischen ihnen wird größer. Und wenn ich jetzt quasi stelle vor, wir beide stehen uns genau gegenüber und zwischen uns ist ein Stück Raum und dann taucht in diesem einen Stück Raum noch ein Stück Raum auf, genauso groß, dann sind zwischen uns zwei Stück Raum und dann tauchen in den zwei Stück Raum nochmal ein Raum, also dann haben wir vier Stück Raum und es taucht immer mehr Raum auf, und deswegen entfernen wir zwei, wir werden vom Raum quasi mitgeschoben, mitgezogen.
Das heißt, der Raum wächst schneller, als das Licht schnell ist?
Nein, der Raum wächst einfach, aber weil halt je weiter zwei Objekte entfernt sind, desto mehr Raum ist zwischen den beiden Objekten. Und je mehr Raum zwischen zwei Objekten ist, desto mehr Raum kann in dem Raum neu entstehen. Und deswegen entfernen sich Objekte scheinbar, also die Objekte entfernen sich umso schneller, je mehr Raum zwischen ihnen ist. Ja, und wenn die halt extrem weit weg sind, ja, dann ist die scheinbare Geschwindigkeit, mit der sich beide voneinander entfernen, kann durchaus größer als das Licht sein. Okay. Was nicht heißt, dass sich irgendwas in echt schneller als das Licht bewegt.
Verstehe.
Ja, und wenn wir lang genug warten, dann wird das so sein. Dann leben wir oder würden wir in einem Universum leben, wo wir nichts sehen. Und das ist spannend, sich das vorzustellen, weil wir haben halt wirklich das Glück, wenn man so will, dass wir in einer Zeit leben als Menschen, wo wir das Universum noch sehen können. Ja, gut, wir wissen nicht, was sich schon entfernt hat aus unserem Wahrnehmungshorizont, aber für irgendwelche potenziellen intelligenten Lebewesen, die in ferner Zukunft sich entwickeln sollten, für die könnten tatsächlich auf die Idee kommen, so wie wir es uns damals in der Antike vorgestellt haben, ja, da gibt es uns und sonst gibt es nichts, weil ist ja nichts da. Und die hätten auch recht, weil es wäre nichts da. Aber die wüssten nicht, was früher alles da gewesen wäre.
Einen habe ich noch. Im letzten Kapitel, der Anfang vom Ende, da habt ihr einen Teil, da geht es um die Atlantic Meridional Overturning Circulation, also AMOC, den Atlantikstrom. Ein Teil des Atlantikstroms ist der Golfstrom. Dieser Atlantikstrom könnte abreißen. Wir kennen die Meldung. Warum ist das ein Anfang vom Ende?
Das liegt, die tatsächliche Antwort ist, dass wir als Science-Busters gute Kontakte zu Andreas Jäger haben, ein österreichischer Wissenschaftskommunikator und Meteorologe, war früher auch Fernsehmeteorologe. Mhm. Der ist sehr, sehr nett und mit dem haben wir viel gemeinsam gemacht. Und wir wollten, dass der auch was fürs Buch schreibt. Und Martin Puntigam, der weiß ich, Chef der Science-Buster, wenn man so will, aus irgendeinem Grund findet er die Abkürzung AMOC so toll. Also der steht voll drauf, dass es AMOC heißt, weil das, und darum wollte er unbedingt, dass der Andreas was über AMOC schreibt. Und klar, Klimakrise, wir wollten jetzt kein Klimabuch schreiben, das haben wir schon zwei Bücher davor gemacht, da haben wir ein Buch über Klimakrise geschrieben. Aber wenn wir ein Buch über das Ende schreiben, sollte Klima natürlich schon irgendwo drin vorkommen, weil ja, ist halt auch eine Art von Ende oder eine Art von potenziellen Ende. Und darum hat Andreas dann eben über AMOC geschrieben. Weil,
aber bedeutet ein Abreißen der AMOC, bedeutet das das Ende?
Nein, nicht das Ende, aber es ist halt schon. Es ist Ende des AMOC. Das wäre es auf jeden Fall, das Ende des AMOC, aber ja, es wäre zumindest irgendwie etwas, was halt zumindest, naja, unsere Zivilisation und einen Teil davon schon ein bisschen Schwierigkeiten bereiten würde. Mit allem anderen, was da noch entsprechend existiert, so an Dingen, die dann passieren müssen, bevor die AMOC Strömung abreißt, weil das ist ja kein isoliertes Ereignis, ja, ist dieses AMOC-Thema schon etwas, was man als Aufhänger nehmen kann, um halt prinzipiell die Bedrohung durch die Klimakrise zu thematisieren, die halt ja nicht das Ende der Welt bedeutet, der Welt ist das wurscht, aber ja, das Ende der Welt, wie wir sie kennen, vielleicht schon.
Jetzt aber die Farben des Universums.
Genau.
Erscheint aber nächstes Jahr im Februar, ist vorbestellbar.
Genau, und bestellt das bitte gerne auch vor. Also wenn ich sage, natürlich, kauft die Bücher, das sage ich so oder so, aber wenn ihr vorhabt, euch das Buch zu kaufen am 17. Februar, wenn es erscheint, wenn ihr es jetzt schon wisst, ihr hättet das Buch gerne, dann bitte bestellt es vor, weil das wissen auch viele nicht, dass ja auch der Verkauf von klassischen Büchern ist mittlerweile genauso bescheuert algorithmisiert wie alles andere. Also auch da verkaufen sich nicht unbedingt die Bücher am besten, die auch wirklich gut sind, und mein Buch ist selbstverständlich gut, sondern die Bücher, die gut gesehen werden, verkaufen sich, und damit ein Buch gut gesehen wird, muss es zum Beispiel auf die Bestsellerliste kommen. Mhm. Und ich habe früher immer gedacht, wenn du auf der Bestsellerliste bist, heißt das einfach wie so eine goldene Schallplatte, ja, für die ganz Alten. Du hast x Bücher verkauft und ab dem x plus ersten Buch, dann kriegst du eine goldene Schallplatte. Also wenn ich 10.000 Bücher verkauft habe, kriege ich ein goldenes Buch, fertig. Ja, ist aber nicht so. Also du bist kein Bestseller, weil du x Bücher verkauft hast, sondern du bist ein Bestseller, wenn du x Bücher in Zeitraum y verkauft hast.
Das ist wie mit Podcasts, ne? Du guckst in die Podcast-Charts auf irgendeiner Plattform oder sonst wo und siehst halt auch nur, wie viel ist denn jetzt eigentlich in Zeitraum abonniert und runtergeladen worden, und darum fahren die dann hoch und runter. Ja.
Genau.
Das ist nicht ein Overall, also es guckt halt nicht über den gesamten Zeitraum der Veröffentlichung.
Ja. Ja. Also ich weiß von bekannten Leuten, die auch Bücher geschrieben haben, ich weiß, einem, die haben Bestseller bekommen, also die waren auf Bestsellerlisten und auf der Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste ist es ja immer im deutschsprachigen Raum, die waren da drauf und ich weiß auch, was die verkauft haben, um da drauf zu kommen. Und ich weiß, dass so 3, 4 von meinen Büchern haben deutlich mehr verkauft als die, aber halt
im falschen
nicht
Zeitraum.
In dem einen Zeitraum. Ja. Und das ist halt... Und wenn du auf der Bestsellerliste bist natürlich, dann hast du die Aufmerksamkeit der Medien, dann kriegst du mehr Besprechungen, dann hast du die Aufmerksamkeit der Buchhandlungen, dann stellen die dich ins Schaufenster und so weiter.
Wie bei Podcasts. Die Podcasts, die irgendwo in den Top 20, vielleicht noch Top 30 oder sowas sind, jeder, der eine neue Sendung sucht oder überhaupt nach Podcasts sucht, sieht diese Top 30 und wird davon irgendwas abonnieren. Dadurch kommt er dann von Platz 29 auf 28. Und so Kleinstproduktionen wie wir, die dümpeln dann hinten irgendwo, können froh sein, wenn sie über Top 100 kommen.
Was heißt wie wir? Ich bin viel größer als du.
Ja gut.
Nein, ich weiß genau, was du meinst. Also der eine Podcast, den ich habe, der ist öfter mal vorne drauf, aber ich glaube so Top 100 schaffe ich schon ab und zu mal.
Ja, glaub, aber
ich,
selten.
Geschichte, ja. Aber selten. Und was die mediale Aufmerksamkeit angeht, kannst du es komplett vergessen. Also da, wenn du da nicht irgendwie eine Verlagsproduktion bist oder ein Promi dabei hast, dann interessiert sich niemand für dich.
Tatsächlich. Aber also selbst, ich meine, das Buch kommt bei Hansa raus. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein...
Also ich habe jetzt vom Podcast gesprochen.
Ach so, okay. Aber die mediale Aufmerksamkeit ist dann letztendlich das Publikum, das das zur Kenntnis nimmt und abonniert und sich anhört, wodurch du dann wieder in den Charts steigst. Also der Effekt ist ungefähr der gleiche, nur dass es halt nicht ein Redakteur im Fernsehen ist, sondern jede Menge Hörerinnen und Hörer.
Nee, aber ich sehe dann halt, mein Podcast und deine auch funktionieren auch, aber ich sehe dann oft zurück, mittlerweile sind ja Podcasts auch ein Medium, das halt in den klassischen Medien, eben wie Zeitung oder Fernsehen vorkommt. Dann sehe ich wieder im Fernsehen hier einen Bericht über den Podcast so und so und dann machen die da irgendwie 15 Minuten aufwendigen Bericht über den Podcast und ich weiß genau, der hat ein Zehntel von den Hörern, die ich habe, aber... Ja. Die sind halt relevant für die Medien und ich nicht, weil die halt,
stimmt, das ist nochmal so ein anderes. Also zurück zum Universum.
Ja, genau.
Ich meine, wenn ich so rausgucke, ne, das Universum, das ist doch schwarz. Da steht irgendwas anderes in deinem Buch als schwarz. Punkt.
Ja, steht was anderes drin. Aber ich musste einen Punkt vom Anfang noch ausführen, weil ich habe gesagt, ihr sollt das vorbestellen. Das Vorbestellen hat den Effekt, dass alle Bücher, die vorbestellt sind bis zum Erscheinungstag, gelten dann in der Woche des Erscheinens oder am ersten Erscheinungstag als in der Woche verkauft. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie 5000 Leute mein Buch kaufen wollen und die 5000 bestellen es alle vor, dann habe ich in der ersten Woche instantan 5000 Verkäufe. Das heißt, da ist dann die Chance deutlich größer, dass das Buch offiziell ein Bestseller wird, ja, als wenn ich die 5000 halt so im Laufe der ersten paar Monate verkaufe.
Mhm.
Also drum, wenn ihr das gerne lesen wollt, das Buch, oder ihr haben wollt, dann bestellt das bitte vor. Ich würde mich freuen. So, aber jetzt zu deiner Frage. Die Farben des Universums heißt das Buch und es fängt tatsächlich auch an mit dem Satz, ich lese mal vor, den Prolog. Welche Farbe hat das Universum? Komische Frage, könnte man meinen. Es mag vereinzelt mit ein paar Sternen gespickt sein, aber im Großen und Ganzen ist das Universum offensichtlich leer und schwarz.
Mhm.
So, das Problem ist, stimmt alles, aber... Schwarz ist ja keine Farbe.
Stimmt, das ist ein Zustand.
Das Universum ist dort schwarz, wo nichts ist.
Mhm.
Also natürlich ist es auch, ich habe auch ein Kapitel drin, das sich mit Schwarz beschäftigt. Aber im Prinzip geht es bei den Farben des Universums um die Dinge im Universum. Also nicht um das Nix. Und das Universum ist halt in erster Näherung nix, aber
Mars
in zweiter Näherung ist schon was drin. Und darum habe ich dann halt, ich bin so den Regenbogen durchgegangen. Die Kapitel heißen Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau, Violett. Und dann habe ich noch ein Kapitel, der große Rest. Da sind dann so Farben drinnen. Ja, hier habe ich gelernt, dass es den Begriff unbunte Farben gibt.
Unbunte ist braun oder was ist das?
Nein, braun ist keine, braun ist eine Farbe. Eine unbunte Farbe ist eine Farbe, die hat keinen Farbton und keine Sättigkeit, die hat nur Helligkeit. Das heißt, es ist im Wesentlichen Schwarz, Weiß und Graustufen.
Oh, okay, ich dachte alle trostlosen Farben.
Ja, also da habe ich die drin und dann habe ich natürlich, ich habe halt auch so Farben, die halt dann nicht Regenbogenfarben sind. Ja, also hier Gold oder Silber, das sind nicht mal Spektralfarben oder Türkis. Also da habe ich mal so ein Sammelkapitel gemacht und dann habe ich noch ein kurzes Kapitel über unsichtbare Farben gemacht. Aber im Wesentlichen geht es um die klassischen Regenbogenfarben. Rot, Gelb, Grün, Orange, Blau, Violett. Also ein bisschen durcheinander. Und habe dann
Orange
halt.
Orange gehört ja zu meinen Lieblingsfarben.
Ja, Orange ist auch eine schöne Farbe. Orange ist eine tolle Farbe, das habe ich da am Anfang des Kapitels geschrieben. Orange ist die einzige Farbe oder Spektralfarbe in dem Fall. Also Spektralfarben sind Farben, die wirklich entstehen können, wenn irgendetwas elektromagnetische Strahlung mit einer bestimmten Wellenlänge aussendet. Ja, also zum Beispiel jetzt irgendwie Gold oder sowas, ja, ist keine Spektralfarbe, weil das ist nur so eine Variation von Gelb, eine Mischung. Also es gibt kein physikalisches Phänomen, das irgendwo eine Wellenlänge erzeugt, die Gold ist, aber Orange ist eine Spektralfarbe. Also es gibt Dinge, die Licht aussenden, Lampen, Feuer, Sterne, was auch immer, die orange leuchten. Und Orange ist die einzige Spektralfarbe, die nach einem Stück Obst benannt ist.
Ach also komm.
Es ist wirklich so.
Ich dachte, das ist nicht andersrum?
Doch, nee, also der Name kommt aus dem Sanskrit, also der altindischen Sprache. Und da war, ich spreche es vielleicht alles falsch aus, Naranga oder so ähnlich, war der Orangenbaum. Und dieses Wort Naranga ist dann übers Arabische nach Europa gekommen. Da ist in Italien Arancia draus geworden und in Frankreich eben Orange. Und so ist es dann auch ins Englische gekommen, Orange, und ins Deutsche. Und könnte man sich denken, okay, also das erste Mal, dass man Orange in dem Sinn verwendet hat, schriftlich nachgewiesen, 16. Jahrhundert. Und dann fragt man sich, okay, es hat ja früher auch schon oranges Zeug gegeben.
Ja, wie haben die das denn davor genannt? Es gab mal von Kai Kupferschmidt ein Buch über Blau, die Farbe Blau. Mhm. Und ich meine, es ist auch schon wieder länger her, dass ich mit dem mal gesprochen habe darüber. Nein, es gibt keine Sendung darüber, also falls jetzt jemand anfängt zu suchen, jedenfalls nicht mit mir. Und Blau, wie war denn das? Wir sehen Blau erst als Blau, seit wir es als Blau bezeichnen.
Ach so, ja, da gab es die Geschichte, dass mit Homer, dass sie das damals irgendwie alles anders bezeichnet
irgendwie
haben.
Sowas.
Der kupferrote Himmel, genau. Oder irgendwie sowas. Ja, ja. Dass da irgendwie, da gab es auch, da gibt es ganz wilde Theorien, dass da damals noch irgendwie zwei Gehirnhälften nicht zusammengewachsen waren und die Menschen irgendwie ganz, ganz konfus gedacht haben und irgendwie sowas und damit man ganz viel von diesem Mythologiezeugs erkennen konnte und erst dann hat sich irgendwas im Hirn entwickelt neu und seitdem, weiß ich gar nicht, das meiste davon ist wahrscheinlich Quatsch, aber diese Theorien habe ich alle mal irgendwo gelesen, aber das mit der Farbe kenne ich auch so, aber in dem Fall ist es deutlich weniger unspektakulär. Das Zeug, was heute orange ist, hat man früher gelb-rot oder rot-gelb gesagt dazu.
Ja. Das klingt plausibel. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ach Gott, ich bin schwer. Ich habe
es tatsächlich, also ich persönlich habe es wirklich mit Zitrusfarben. Also gelb finde ich auch toll. Helles Grün mag ich sehr gerne. Ja.
Also orange bin ich auch ein großer Fan davon. Ich habe aber auch so Blautöne ganz gern.
Und blau ist außer Pluto...
Nee, also ich habe wirklich halt, es ist jetzt wie... Die meisten meiner Bücher, wer da schon ein paar gelesen hat, wird ungefähr wissen, wie es läuft. Also es ist jetzt schon sehr, ich habe immer eine Vielfalt mich bemüht, in das Buch einfließen zu lassen. Also das, bei Rot habe ich jetzt nicht gesagt, okay, hier Roter Stern 1, Peter Kreuze, Roter Stern 2, Antares, Roter Stern 3, was gibt's noch? Fällt mir gerade keine ein, sondern da habe ich halt wirklich, ich habe geschrieben über den Mars, klar, habe ich bei Rot geschrieben, warum ist der Mars
rot? Ist der rot oder ist der orange?
Der Mars, ja, es ist ja keiner wirklich einfarbig da draußen, aber er ist schon rötlich. Also klar, das, was man sieht auf den Bildern, ist so, der Mars ist rötlich, aber ja, so rötlich, rot, bräunlich, orange. Aber er ist halt rot, weil er rostig ist. Der Mars ist verrostet.
Ja.
Darum gibt es da Rot. Rost, und dann habe ich drüber geschrieben, das war auch aktuellere Forschung, wie der Rost überhaupt kommt, hingekommt. Warum, wie kann ein Planet verrosten? Der steht ja nicht in der Garage und...
Ja, eisenhaltig und irgendwo kommt Sauerstoff her und das oxidiert sich dann so fröhlich.
Ja, aber so einfach ist es halt nicht. Du brauchst halt, du musst Eisen und Sauerstoff, klar, müssen reagieren und Wasser, die brauchen auch noch Wasser, damit es chemisch reagieren kann, damit das Rost entsteht. Also die Frage, wo kommt das Wasser her? Ich meine, heute hat er keins mit der Mars, früher hat er eins, aber tatsächlich hat man dann eben auch herausgefunden, dass es auch ohne Wasser verrosten kann. Da muss halt dann die Energie für die chemischen Reaktionen durch Quarzsand kommt. Ja? Also da kommt der Quarzsand und dann muss das alles ordentlich schütteln und dann können die ganzen Kollisionen zwischen den Quarzkörnchen und dem Magnetit, das ist so das eisenhaltige Material, um das es da geht, die können dann die chemischen Prozesse anstoßen, die Oxidation machen. Ja, und das wenn durchgeschüttelt wird das Ganze auf dem Mars durch große Staubstürme. Das heißt, du kannst dann natürlich auch ohne Wasser verrosten, aber, und das war dann der nächste Dreh in der Geschichte, man hat herausgefunden, dass es wahrscheinlich trotzdem nicht so war, weil durch die Forschung auf dem Mars ist der Staub so zusammengesetzt, dass da nicht Hämatit drin ist oder wenig Hämatit drin ist, sondern ein anderer Bestandteil, Ferrihydrit heißt es, also ein anderes Mineral, das auch eisenhaltig ist, rot ist, Rost ist, aber das entsteht halt tatsächlich nur mit Wasser und das entsteht schnell. Das heißt, der aktuelle Stand ist, dass der Mars in einer vergleichsweise kurzen Zeitphase verrostet ist, weil er kurzfristig mal sehr viel Wasser da war und dann ist er verrostet und dann ist das Wasser weg und der Rost ist noch da.
Jetzt bist du Astronom. Wenn Leute wie du kurzfristig sagen, dann meinen die grundsätzlich was anderes als ich. Also wie schnell oder wie lange
hat es gedauert? Also wirklich so, ja, kann man jetzt nicht sagen, ein paar weniger als ein paar Millionen Jahre, sagen wir so.
Okay, das ist schnell. Mhm. Wenn man bedenkt, die Erde ist was, 5,4, okay, ja.
Also das ist so das Einstiegskapitel der beim Rot, aber dann habe ich halt zum Beispiel hier natürlich muss in dem Buch auch viel Physik und viel Quantenmechanik rein, wenn es um Farben geht, weil ich halt probiert habe, Dinge zu erklären, jetzt ein bisschen ausführlicher zu erklären, als man sie sonst so erklärt bekommt. Ja, also ganz oft hörst du das irgendwie, wenn es um Spektrallinien geht, das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Buch, weil...
Das ist das, was man sieht, wenn man ein Plexiglasdreieck gegen die Sonne hält.
Ja, das wäre eine kurze Erklärung, aber in dem Fall ist es halt, dass ich erkläre es dir mal so, wie ich es jetzt erklären würde, wenn ich schnell erklären würde bei einem Vortrag oder sowas. Also wenn ich Licht habe, ein Stern sendet Licht aus, das Licht des Sterns bewegt sich durch die Gasschichten hindurch, aus denen der Stern besteht, und in diesen Gasschichten des Sterns sind ganz viele unterschiedliche Atome drin und jedes Atom blockiert einen unterschiedlichen Teil des Lichtes, und wenn ich das Licht auf der Erde anschaue und das Licht des Sterns dann in seine Bestandteile aufspalte, sodass ich eben einen Regenbogen bekomme, die Lichtmischung aufspalte in einzelne Farben, dann sehe ich, dass bestimmte Farben oder Farbbereiche fehlen, da ist es dunkel, das sind diese dunklen Linien, und dann weiß ich, aha, wenn diese Linien da sind, dann muss im Stern dieses oder jenes Atom sein, weil jedes Atom eine charakteristische Linie im Sternenlicht erzeugt, und deswegen kann ich aus den Spektrallinien herausfinden, woraus ein Stern besteht. Mhm. Das ist so die klassische Erklärung, aber in Wahrheit ist es natürlich deutlich komplizierter.
Ich höre. Ach schade, du willst ja nur, dass ich dein Buch kaufe.
Oder auch ein anderes, ich habe dann im Kapitel über Blau zum Beispiel, habe ich über Tscherenkow-Strahlung geschrieben.
Ah, das ist das blaue Licht im Atomkraftwerk.
Ja, genau, da fängt es an. Und weißt du, warum das im Atomkraftwerk blau ist?
Weil sie die Becken blau gestrichen haben.
Nein, sondern also das blaue Licht kommt daher, dass du da in den Abklingbecken etwas leuchten hast. Also es ist nicht so, dass der ganze Atomreaktor so blau vor sich hin glüht, sondern dieses blaue Leuchten, das siehst du in den Abklingbecken. Und in den Abklingbecken, da liegen eben die radioaktiven Brennstäbe, die man nicht mehr braucht, und die leuchten, und das Wasser leuchtet in einem intensiven Blau, ein ganz charakteristisches Blau, und das ist das Licht, das entsteht, wenn sich etwas schneller als Licht bewegt. Das ist Tscherenkow-Strahlung.
Ich habe ja mal gelernt...
Ja, du hast recht.
Nichts bewegt sich schneller als das Licht, außer vielleicht
The Flash. Nichts bewegt sich schneller als Licht, aber nichts bewegt sich schneller als Licht im Vakuum.
Ja, im Vakuum, und Wasser ist ein Moderator.
Genau, im Wasser kann Licht langsamer werden. Ah. Ist aber auch falsch.
Oh.
Nein, also das ist immer so. Ich fange mal anders an. Also es kann sich im Wasser etwas schneller als das Licht bewegen, schneller bewegen, als sich Licht im Wasser bewegen würde. Und im Atomkraftwerk kommen eben aus den radioaktiven Zerfällen, kommen da zum Beispiel Elektronen raus, und die Elektronen sind schneller, als das Licht sich im Wasser bewegt. Mhm. Das Problem ist, das ist auch eine Erklärung, die man halt oft hört. Ja, und dann sagt man meistens immer so, diese Tscherenkow-Strahlung, das ist quasi das visuelle Äquivalent zum Überschallblitz. Ja, also wenn sich etwas schneller als der Schall durch die Luft bewegt, gibt es den Knall. Wenn sich etwas schneller als das Licht durch die Gegend bewegt, dann gibt es den Blitz.
Ja? Sehr schöne intuitive Erklärung. Ja.
Mhm. Genau. Das Problem ist nur, es kann sich Licht nicht langsamer als Licht bewegen. Es geht nicht. Ja? Licht hat immer Lichtgeschwindigkeit. Licht ist ein masseloses Teilchen ohne Ruhemasse, und Teilchen ohne Ruhemasse müssen 299792,458 Kilometer pro Sekunde sein.
Aber wie? Warum leuchtet es denn dann blau?
Ja, das Ding ist, das Licht, wie gesagt, muss sich halt immer so schnell bewegen. Das Problem ist, wenn man das wirklich vernünftig erklären will, warum sich dann Licht langsamer ausbreitet, ja. Also das Licht bewegt sich zwar schnell, so schnell, wie es sich immer bewegt, aber es breitet sich langsamer aus, und das klingt wie ein Widerspruch, aber es ist halt wenn man das jetzt vernünftig erklärt, dann braucht man ein bisschen Zeit, und das habe ich, die Zeit habe ich mal im Buch halt genommen, um ein paar von diesen ganzen Phänomenen, die halt mit Licht zu tun haben und die dann eben auch in der Astronomie relevant sind.
Ja, das kannst du weder mir noch dem Publikum jetzt antun, dass du nicht erklärst, warum das Licht langsamer beziehungsweise da irgendetwas schneller zu sein scheint als das Licht.
Ja, es ist schon schwierig. Das Problem ist halt wirklich, ich habe wirklich ein ganzes Buch gebraucht dafür, um das halt, diese ganze Phänomene zu machen. Also das Problem ist, dass wir, da geht es immer um Licht, die Wechselwirkung von Licht und Elektronen. Ja, du hast immer Teilchen, du hast Atome, die Atome haben Elektronen in der Hülle. Mhm. Und je nachdem, wie viel Energie du diesen Elektronen zusteckst oder die bekommen, können die unterschiedliche Zustände einnehmen. Und das funktioniert, wenn ich jetzt irgendwie ein Atom anstrahle, ja, mit Licht, das die richtige Energie hat, dann kann das Elektron in einen höheren Zustand gehoben werden. Und wenn es dann wieder auf einen niedrigeren Zustand fällt, dann sendet das Elektron wieder Licht aus, und so leuchten Dinge, und so funktioniert ganz viel. Aber in dem Fall kann es auch schon so Licht, das ist, wie gesagt, ich mache es jetzt deutlich kürzer, als ich das Buch mache. Aber wenn Licht in der Nähe von einem Elektron ist oder von einem Atom ist, ja, dann werden die Elektronen so ein bisschen angeregt, ja, und strahlen selbst ein bisschen Energie aus in Form von Lichtwellen. Ja. Mhm. Das heißt, du hast Licht, Licht bewegt sich durch Materie hindurch und hat prinzipiell die Geschwindigkeit, die es immer hat. Mhm. Ja. Die Photonen des Lichts bewegen sich immer mit derselben Geschwindigkeit, aber kommen halt dann in der Nähe von so einem Elektron vorbei, weil sie halt in der Materie sind und nicht im Vakuum. Ja. Und dann wird dieses Elektron ein bisschen angeregt, das Elektron nimmt ein bisschen Energie auf, sendet dann wieder Energie aus in Form von Licht, und das wechselwirkt alles miteinander. Wenn man es vereinfacht sagt, also das verzögert einander. Also das geht schnell, das braucht ein bisschen trotzdem, auch wenn es schnell geht, bis das Licht da quasi aufgenommen wurde, wieder abgegeben wird. Das heißt,
die Atome... Okay, ich glaube, jetzt habe ich es einigermaßen verstanden sogar.
Genau, ja. Also die kommen sich quasi, die Atome verursachen Wellen, und die kommen den anderen Wellen ein bisschen in die Quere. Mhm. Und nicht nur bei einem Atom, sondern bei allen. Das alles überlagert sich, verstärkt sich, löscht sich aus und so weiter. Und in Summe beobachtest du eine Lichtwelle, die sich langsamer bewegt, als die Welle sich im Vakuum bewegen würde. Obwohl sich jedes Photon immer noch mit der exakt selben Geschwindigkeit bewegt, diese 297/2,458 Kilometer pro Sekunde, aber weil die halt ständig interagieren, schauen wir am Ende auf eine Lichtwelle, die effektiv ein bisschen langsamer ist als vorher. Also das war jetzt die ganz kurze Erklärung. Mhm. Und deswegen hast du halt Licht, das sich in einer Materie langsamer bewegt, und du hast halt Elektronen, die können sich dann schneller als diese Geschwindigkeit bewegen, die das Licht dann hat. Ja? Und dann überholt das Elektron das Licht, und dann hast du wieder den gleichen Effekt wie vorher. Ja? Da hast du wieder eine Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem Licht, aber hier ist eben das Elektron, das fliegt jetzt schneller vorbei an dem Licht, mit dem es wechselwirkt, als das Licht selbst kommt. Das ist so wie ein Schiff. Ja? Also wenn du ein Schiff hast oder ein Boot, weiß nicht, was, ja, es gibt einen Unterschied, wahrscheinlich, mir egal.
Also Größe und Verdrängung oder
so. Motorboot, das heißt Motorboot und nicht Motorboot. Ja. Also wenn du ein Motorboot, das sich schneller durchs Wasser bewegt als die Wellen, die es mit dieser Bewegung erzeugt, dann kriegst du so eine Kielwelle hinten dran. Und beim Elektron ist es dasselbe. Da hast du halt eine Kielwelle hinten dran, von, weil sich dann eben die Wellen nicht mehr so auslöschen können, weil das Elektron halt quasi zu schnell ist. Da werden die Lichtwellen, die dabei dieser Wechselwirkung erzeugt werden, so erzeugt, dass sich die nicht mehr auslöschen können, und deswegen hast du halt dann resultierend eine Lichtwelle, und die ist halt blau.
Zufällig. Warum ist sie blau?
Ja, weil, gut, das sind wir jetzt wirklich bei dem ganz fundamentalen Ding, warum ist es so, wie es ist? Das ist halt so.
Ja. Achso, das hätte ja sein können.
Das ist halt gerade die Energie, die da rauskommt, und diese Energie entspricht einer Wellenlänge, die blau ist.
Verstehe.
Müsste man fragen, wenn das Elektron anders wäre, als es ist, dann wäre es anders, aber es ist halt so, wie es ist, das Elektron. Mhm.
Dem Klappentext entnehme ich, dass violette Planeten etwas über den Ursprung des Lebens verraten würden. Mhm. Inwiefern?
Naja,
stopp. Welcher Planet ist violett?
Wissen wir nicht, aber vielleicht war es die Erde früher mal.
Der hypothetische violette Planet verrät uns etwas über die Also jetzt wird es aber ein bisschen unseriös, Florian.
Ja, aber vielleicht war die Erde früher violett.
Vielleicht aber auch nicht.
Ja, aber sie könnte früher violett gewesen sein, weil wir wissen, wenn wir heute auf die Erde schauen vom All aus, naja, dann ist die Erde tendenziell blau, weil das Wasser ist, aber wenn wir das Wasser mal ignorieren, dann ist sie tendenziell grün. weil wir halt ganz viele Pflanzen haben und auch Mikroorganismen wie Algen im Wasser, die auch alle grün sind, weil die alle sich mit Photosynthese ernähren. Und Photosynthese machen sie mit Chlorophyll. Das ist eben ein Stoff, Farbstoff, mit dem man Licht in chemische Energie umwandeln kann. Und dieses Chlorophyll ist halt grün. Ja, und deswegen sind die Pflanzen auch grün und die Algen sind grün und darum ist die Erde grün. Es gibt aber, und das wissen wir, weil wir diese Lebewesen kennen, es gibt aber auch Mikroorganismen, die andere Farbstoffe für Photosynthese verwenden. Das geht. Ja, also Bakteriorhodopsin heißt so ein Farbstoff und es gibt Mikroorganismen, die nutzen diesen Farbstoff für ihren Stoffwechsel. Und dieses Bakteriorhodopsin, das ist rosa, lila, violett. Das ist der Grund, warum Flamingos rosa sind.
Ich dachte, die sind rosa, weil die den ganzen Tag Krabben futtern.
Ja, die futtern Krabben und die Krabben, die futtern Mikroorganismen und die Mikroorganismen sind rosa. Und dann sammelt sich das Rosa da an. Und vielleicht hast du auch schon mal gesehen, es gibt so Bilder von so Salzseen, Seen, die wirklich extrem intensiv rosa leuchten.
Ja.
Das ist auch, weil da diese Mikroorganismen drin sind. Also es gibt Mikroorganismen, die rosa sind und wir wissen, dass diese rosa Photosynthese, nenne ich es jetzt einfach mal, dass die älter ist als die grüne Photosynthese. Ja, also das ist einer der ältesten Wege, wie Lebewesen ihren Stoffwechsel organisiert haben. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses rosa Leben, dieses violette Leben, älter, also vor dem grünen Leben da war auf der Erde.
Das würden wir früher, also einen violetten Planeten finden, könnten wir davon ausgehen, dass da Leben.
Ja,
könnten wir zumindest annehmen, dass da Leben ist oder war.
Genau, ist zumindest möglich. Also sogar, das wäre ja etwas, was halt, wir wissen halt, wir haben ja keine Ahnung, warum das Leben auf der Erde entstanden ist, wie es entstanden ist, wie es anders entstehen hätte können und so weiter. Aber ja, rosa Planeten wäre schon interessant, wenn wir sowas finden.
Ich habe leider nur den Klappentext, darum kann ich keine schlauen Fragen stellen.
Nee, alles gut, alles gut. Also das Inhaltsverzeichnis wird dir auch nicht helfen, weil das Inhaltsverzeichnis lautet Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau, Violett, der große Rest, unsichtbare Farben. Also nein, aber es ist halt, es ist ein Potpourri an allen möglichen astronomischen Phänomenen. Also ich lese mal vor, ich habe für jedes Kapitel so eine kurze Zeile geschrieben. Also das Kapitel Rot fängt an mit, Rot heißt: Über den roten Planeten, dessen Farbe uns etwas über seine Vergangenheit und unsere Zukunft erzählen kann, über rote Sterne, die eigentlich schwarze Körper sind, und über eine große Geschichte in drei Akten, an deren Ende uns rotes Licht den ultimativen Anfang zeigt. Das ist Rot.
Wie, Gelb, wie erzählt Mars uns etwas über unsere Zukunft?
Ja, da geht es um Terraforming, wie man den rostigen roten Planeten vielleicht zu einem blauen oder grünen machen kann.
Wie realistisch ist das denn eigentlich? Also musst du jedes Mal lachen, wenn einer von diesen bekloppten Oligarchen irgendwie so Mars-Kolonie und so?
Ja, okay. Ist Humbug.
Danke. Ich denke auch jedes Mal,
So, das Kapitel Gelb geht so. Über die gelbe Sonne, die nur auf Kinderzeichnungen existiert und deren wahre Farbe uns Auskunft darüber gibt, ob wir alleine im All sind, über die Farbe der Sternschnuppen, die manchmal gelb sind und in deren Licht das Wissen über den Anfang der Planeten verborgen liegt, über das, was Gelb uns über das Ende der Erde und der Menschheit verraten kann. Das ist Gelb.
Gelb über Orange. Das Ende der Menschheit. Ist das, weil die Sonne sich so ausdehnt dann irgendwann? Aber dann ist sie nicht mehr gelb.
Da geht es um Meteoriten und die Entstehung von Planeten und Einschläge und all diese Themen, weil da spielt Gelb eine Rolle. So, Orange, dein Lieblingskapitel. Ja. Über die Farbe des Urknalls und schwarze Löcher, die per Definition farblos sein müssen, die wir aber trotzdem gerne mit orangenfarbenem Licht umrahmen, über orangene Sterne, die besser sind als gelbe, über die Frage, was eigentlich eine Farbe ist und warum eine von ihnen heißt wie ein Stück Obst.
Ist das Licht um das schwarze Loch gar nicht orange, sondern nur eine Visualisierung, um es uns ein bisschen einfacher zu machen?
Ganz genau, darüber schreibe ich da auch. Zuerst geht es um die Farbe des Urknalls. Mhm. Da kann man tatsächlich sinnvoll was sagen drüber, welche Farbe der Urknall gehabt hat.
Ernsthaft?
Ernsthaft, aber das erzähle ich jetzt nicht. Das müsst ihr schon lesen. Aber es kommt im Kapitel Orange vor. Also,
okay, lass mich kurz überlegen.
Aber ja, da ging es natürlich, das schwarze Loch, das Bild kennen wir alle. Es hat dieses orange Gewaber da. Aber klar, das sind Radiodaten, da gibt es gar nichts zu sehen. Und die Frage ist,
Der Typ, der dieses Foto gemacht, das waren jetzt Anführungszeichen, hat, war diese Woche bei wie heißt denn diese Talkshow, im SWR1 Leute.
Ja, weil Heino Falke ein neues Buch geschrieben hat. Ja,
sehr, und der aber hat sehr gemacht, witziger dann, Typ, der macht halt ja, richtig Spaß, dem zuzuhören, ja, verlinke ich
das,
mal.
Ja, und es waren ungefähr 100 Typen, die das Bild gemacht haben insgesamt. Okay. Also der war einer, der mit dabei gehabt hat und der halt dann irgendwie Bücher geschrieben hat. Aber ja, da geht es um die Frage, ja, was sehen wir da? Warum ist das orange? Warum hat man es nicht anders gemacht? Und da wird ein bisschen, so, da geht es halt um Farbpsychologie, Farbwahrnehmung. Da gibt es auch Forschung drüber. Also da haben sie wirklich auch Leute untersucht, ja, wie nehmen wir was wahr? Wie stellen wir das dar? Was assoziieren wir damit, wenn wir was anschauen? Also wirklich, das ist eine interessante Farbe. Also wenn ich jetzt frage, was assoziierst du mit Blau und was mit Rot, wirst du sagen, Blau ist kalt, Rot ist warm. In der Astronomie ist es umgekehrt. Ja, rote Sterne sind kühl, blaue Sterne sind heiß. Das heißt, wenn wir in der Astronomie, ja, und wenn wir in der Astronomie jetzt, wir müssen okay, ja, oft wirklich Bilder einfärben, ja, weil wir ganz oft Daten haben, die halt keine visuelle Entsprechung haben. Ja, unser Auge kann das nicht sehen. Ultraviolett, ja, Infrarot können wir nicht sehen. Und meistens färben wir halt auf unseren Bildern dann Infrarotdaten in Rottönen ein, ja, und Ultraviolettdaten in Blautönen zum Beispiel. Und ja, dann da gab es nämlich eine Studie, die geschaut hat, okay, wie nehmen Leute solche Bilder wahr? Und es hat sich halt gezeigt, ja, Leute, die Ahnung von Astronomie haben, die können das richtig interpretieren. Ja. Leute, die keine Ahnung von Astronomie haben, interpretieren das falsch rum.
Ja, klar.
Das ist halt die Frage. Da gibt es halt wirklich, da gibt es interessante Forschung, die wir halt da in dem Kapitel dann auch unter anderem erzählt. So, was haben wir dann? Grün. Grün habe ich auch noch. Grün ist über kleine grüne Männchen und die Spannung zwischen Science und Fiction, über sterbende Sterne und leuchtende Nebel, über grüne Erbsen, den spektakulären Tanz der Galaxie, geheimnisvolles grünes Licht und die Liebe. Das ist Grün.
Geheimnisvolles grünes Licht. Wo kommt es her?
Ja, da geht es um den grünen Blitz der Sonne. Kann man ab und zu sehen, wenn die Sonne untergeht und die Bedingungen gerade richtig sieht man kurz bevor die Sonne verschwindet hinterm Horizont.
Nein. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, jetzt.
Extrem selten. Es ist ein reales Phänomen, ja, aber ein extrem seltenes Phänomen. Es gibt dann, Jules Verne hat ein Buch drüber geschrieben und da heißt der grüne Strahl, heißt das von Jules Verne. Und da wird gesagt, also dass ja, wenn man diesen grünen Blitz gesehen hat, kann man sich in Liebesdingen nicht mehr irren. Und dann ist eine junge Frau, macht sich dann auf den Weg, um diesen grünen Blitz zu sehen und so weiter. Aber ja, da habe ich die Geschichte, warum dieser grüne Blitz entsteht und so weiter.
Wie sind denn die Ideen, also warum der entsteht, das lese ich dann gerne nach. Also da will ich dich jetzt gar nicht zwingen. Was mich aber interessieren würde, ist, wann sind die Bedingungen ideal? Also ich würde das gerne mal sehen. Wann würde ich idealerweise danach suchen gehen?
Idealerweise gehst du auf YouTube und suchst es dort. Ja. Das ist am einfachsten.
Das ist so unromantisch.
Nein, also du solltest auf jeden Fall mal irgendwas sein, wo wirklich der Horizont extrem klar definiert ist. Meer, Wüste. Ja, ja. Weil du brauchst wirklich sehr, sehr, du musst wirklich den letzten Moment erwischen, wo die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Aha. Das brauchst du und dann muss auch die Temperatur richtig sein. Du brauchst den richtigen Temperaturunterschied. Also brauchst ein bisschen so eine Inversionswetterlage. Und zwar, also jetzt Nebel ist natürlich blöd, Hochnebel oder Tiefnebel, das will man nicht haben. Aber du musst, ich muss gerade selbst nochmal nachschauen, weil ich schon lange her, dass ich es geschrieben habe. Wo ist er jetzt hier? Genau, also du brauchst eine unterschiedliche Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen. Okay. Die Luft muss am Boden, die Luft muss kälter sein als der Boden. Ja, und beim Meer ist es oft so, das Meer ist oft kälter als die Luft drüber. In dem Fall muss die Luft kälter sein als oben drüber. Dann hast du genau diese Art von Bedingungen, wo halt dann das Ganze passieren kann, dass du diesen grünen Blitz sehen kannst. Also natürlich darf auch irgendwie, es muss dunkel sein, es soll keine Streul, keine irgendwelche künstlichen Lichter sein, die was da machen. Und das dauert Sekunden. Ja, es ist ganz, ganz schnell geht das. Aber es gibt Leute, die es gesehen haben. Ich kenne Leute, die es gesehen haben. Also man kann das schon sehen. Du musst halt gucken, dass du irgendwo bist, Meeresoberfläche und halt schauen, dass die Temperatur gerade passend ist, dass eben die Luft kälter ist als der Boden. Dann kann es funktionieren.
Gibt es irgendwo eine Vorhersage? Also theoretisch könnte man ja dann aus allen möglichen Geodaten und sowas zumindest näherungsweise sagen, heute Abend auf den Azoren, da könnte es ganz gut zu sehen sein.
Nee, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sowas gibt. Also okay. So oft sieht man das. jetzt auch nicht, dass die Leute da jetzt, so wie bei der Polarlichtvorhersage, sowas sagen. Ja, wie gesagt, das grüne Kapitel ist auch sehr schön, da kommt auch viel Citizen Science drin vor, Entdeckungen durch Citizen Science. Blau haben wir schon ein bisschen abgehandelt. Blau, da ist die Beschreibung so, über blaue Blitze, die schneller als das Licht sind und unerklärte Energie aus dem Weltall, über den blauen Himmel und die Entstehung von Planeten und über blaues Gift und die Furcht vor den Kometen. Das war das Kapitel Blau und dann haben wir noch Violett als letzten Regenbogen, über violette Lichter, die Geräusche machen, über den Anfang des Lebens, der vielleicht violett war und über das, was man am Ende des Regenbogens dann doch nicht sehen kann. Ja, Violett haben wir jetzt auch gerade schon besprochen und dann habe ich halt noch viel
über den... Da steht kein Topfgold?
Ja, da habe ich halt noch viel über den Regenbogen geschrieben, weil ja... Einerseits der Regenbogen auch so ein Phänomen ist, wo man sagt, ja, das Licht wird durch die Wassertropfen in der Luft aufgespalten und dann sieht man einen Regenbogen. Das ist die kurze Erklärung. Die reale Erklärung ist deutlich länger, wenn man wirklich wissen will, warum der Regenbogen ist. Weil wenn das so wäre, müsstest du eigentlich nur ganz viele so bunte Flecken am Himmel sehen. Aber du siehst halt einen klar definierten Bogen und oft sogar zwei. Mhm. Und im zweiten Bogen ist die Farben umgekehrt sortiert. Also warum das alles so ist, habe ich da probiert zu erklären. Habe auch ein bisschen so historisch geschaut, wie die Leute angefangen haben, Regenbogen zu erforschen und warum im Regenbogen die Farben sind, die sie sind. Weil Farben sind ja auch was man definieren kann. Also Newton zum Beispiel hat mehr als diese sechs Farben gehabt. Der hat noch Indigo in den Regenbogen reingetan, hauptsächlich aus nicht wissenschaftlichen Gründen.
Achso, ich wollte gerade fragen, darf man das?
Ja, ja, also man darf alles. Also und Aristoteles hat, glaube ich, drei Farben drin gehabt und so weiter. Also da gibt es auch, war auch sehr historisch ganz interessant. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen über das klassische Wissenschaftskommunikationsthema geschrieben, dass ja, der Regenbogen ist ja so schön und romantisch und alles. Und jetzt schreibe ich da 10 Seiten über Brechungswinkel und alles und nimmt man da der Natur nicht ihre Schönheit, wenn die Wissenschaft sie erklärt.
Ach, die kalte Wissenschaft, da war sie wieder.
Da gibt es auch dieses berühmte Gedicht von John Keats, Unweaving the Rainbow, ja, weil die kalte Philosophie halt den Regenbogen entzaubert. Ja, wird da noch ein bisschen über das Thema geschrieben. Mhm. Dann kam, wie gesagt, noch das Kapitel Der große Rest, das heißt über unbunte Farben, mit denen wir den Boden über unseren Köpfen verstehen können, über das schwarze Zeitalter des Universums, über goldenes Gold und silbernes Silber, über türkisfarbene Planeten, deren Farbe nicht so leicht zu fassen ist, wie man glauben würde. Das ist das Kapitel. Ja, weil es geht um Uranus und Neptun und warum man lange Zeit Neptun, die falsche Farbe von Neptun gehabt hat. Also Neptun hat eine andere Farbe, als wir lange dachten.
Was haben wir gedacht? Welche hat er?
Na, er schaut so aus wie Uranus. Türkis sind beide Türkis, aber man hat, ja, ist auch wieder in eine Geschichte. Einerseits, da geht es um ein bisschen um Medienkritik, ein bisschen um wieder das, wie Wissenschaft Bilder einfärbt, um Dinge zu sehen und dann ja, Informationen im Laufe der Zeit verloren gehen können und am Ende wir vergessen haben, wie Dinge wirklich aussehen. Und dann haben wir noch unsichtbare Farben am Ende noch getan. Da geht es um über das Licht des Urknalls, das früher orange war und heute unsichtbar ist, über gefährliches Licht aus den wilden Ecken des Universums und über leuchtenden Wasserstoff im Radio. Da habe ich halt ja so das dunkle Zeitalter des Universums, über ja so kosmische Strahlung und solche Sachen und
was warum noch? Ist ja, das die Orange des Urknalls heute unsichtbar?
Ja, weil...
Ist er zu weit weg?
Nein, das Universum hat sich ausgedehnt.
Ja.
Genau, und dann habe ich noch den Epilog über die wahre Farbe des Universums.
Moment, das hat sich ja ausgedehnt. Das heißt, wir sind zu weit weg vom Urknall, um dessen Farbe noch sehen zu können?
Der Urknall hat keinen Ort.
Stimmt, ja. Wir sind überall ist der Ort des Urknalls, nur halt in kleiner. Ja.
Genau. Und Licht ist eine Welle. Jetzt kommt die Erklärung, die zu kurz ist für das Buch. Also im Buch hätte ich es dann genauer erklärt. Das ist die Erklärung, wenn ich eigentlich keinen Bock habe, was zu erklären. Licht ist eine Welle, das Universum dehnt sich aus und die Welle ist gestreckt worden. Darum hat die Welle jetzt eine andere Farbe. Früher war sie orange und jetzt ist sie nicht mehr orange.
Okay, jetzt ist sie sozusagen überlang, sodass wir sie nicht mehr detektiert kriegen.
So ungefähr. Mhm. Genau, der Epilog über die wahre Farbe des Universums und den Hang der Wissenschaft zum Kaffee, über all das, was wir da draußen vielleicht noch sehen könnten, wenn wir es endlich verstehen würden. Ja, das ist noch eine kurze Farbe über
Kaffee ist der Antrieb der Wissenschaft, ja.
Genau. Ja, und hat auch mit der wahren Farbe des Universums zu tun.
Die ist mit oder ohne Milch?
Wir haben eine Milchstraße, also muss da auch Milch drin sein, logischerweise.
Ja, ich freue mich drauf. Wer vorher was von dir haben will, kauft das Buch von den Science Busters oder beste Überleitung zum Werbeblock bisher, die ich damit jetzt auch kaputt gemacht habe, oder geht einfach mal da vorbei, wo du oder ihr auftretet.
Genau, da kann man nämlich die Bücher kaufen, die schon erschienen sind und sie sich auch gleich direkt signieren lassen. Und das geht in vielerlei Hinsicht. Wir haben jetzt zum passenden Buch bei den Science Busters auch eine passende Show. Die Show heißt nicht aus. Da haben wir gedacht, das ist blöd, wenn man so in Programme schreibt, hier aus, dann kommt keiner. Also haben wir die Show anders genannt. Die Show heißt Weltuntergang für Fortgeschrittene. Und die gibt es schaut auf sciencebusters.at. Wir spielen sie jetzt vorrangig in Österreich. Mhm. Wir spielen sie am 23. in November in Wien. Dann sind wir am 27. damit in Salzburg, am 29. in Lembach in Oberösterreich und am 5. Dezember in Krems in Niederösterreich. Das waren, glaube ich, so die Termine jetzt noch in diesem Jahr. Dann kommen noch die Silvestertermine, Bauern-Silvester-Show, Science Buster, Ruth und ich mit Martin Puntigam machen wir 27.12. in Graz, 29.12. in Linz, 30.12. in Wien und Silvestershow gibt es auch noch am 31. Das war so Science-Buster-mäßig und dann habe ich noch meine Sternengeschichten-Live-Show anzukündigen. Die gibt es nämlich auch noch im Dezember, bevor das Jahr um ist. Und zwar gibt es die in Essen am 10. Dezember. Kommt da bitte gerne hin, in Essen ist noch Platz. Da kann man noch Shows sich Karten kaufen. Ich habe gerade keine aktuellen Daten. Normalerweise habe ich immer aktuelle Daten von den Shows, aber genau, jetzt habe ich sie wieder hier. Genau, am 10. gibt es noch. Ich habe noch, ja, gibt noch mehr als genug Karten. Ja, kommt da hin und bringt eure 50 besten Freunde mit. Da sollte noch genug Platz sein. Ja, also ich würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen was geht. Dortmund bin ich auch am 11. Dezember, da ist auch noch Platz. Düsseldorf, das ist am 13. Dezember. Da soll es auch noch Karten geben und dann haben wir noch den 14. Dezember in Berlin. Ah. Da ist voll im Wesentlichen. Da kann es sein, dass noch kurzfristig mal die eine oder andere Karte frei wird, in den Verkauf kommt. Da könnt ihr kurzfristig schauen, ob was ist oder ja, dann schauen, wenn doch noch irgendwo ein paar Karten übrig sind, dann werden die wahrscheinlich an der Abendkasse verkauft. Aber ja, ruft da gerne direkt beim Theater an, weil die wissen das.
Wo spielst du in Berlin?
Anna Spree heißt es. War ich noch nicht, kenne ich nicht.
Kenne ich auch nicht. Sehr witzig.
Kann dir sagen, wo sie ist? Vielleicht weißt du
es ja, dann. Ja, wahrscheinlich irgendwo an der Spree, ne?
Ist
Mitte.
Ja. Franklinstraße.
Ist das Mitte oder ist das schon morbid?
Also in Berlin. Ihr werdet das finden, wenn ihr
in Berlin auch.
Wollt. So. Stau auf der Otto-Braun-Straße. Gut, ich wollte da. Das hat mit Google Maps gesagt. Es ist Audi. Mein Gott, was zeigt mir da Google Maps an? Ja, ist egal, ihr findet das, wenn ihr hingehen wollt. Ja, also Anna Spree heißt das. Sternengeschichten.live findet ihr alle Termine. Im nächsten Jahr spiele ich das auch in Österreich. Da ist die Premiere am 29. Januar in der Kulisse in Wien. Mhm. Und am 30. Januar bin ich dann in Salzburg mit Sternengeschichten live. Und andere Termine gibt es auch alles unter Sternengeschichten.live. Und dann, wenn ich schon mal dabei bin, mache ich auch noch den 3. Dezember. Da bin ich in Schwandorf, das ist in Bayern. Mhm. Da bin ich weder mit den Science Busters noch mit der Podcast-Show, sondern da halte ich meinen Vortrag Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Da gibt es immer die schöne kosmische Waffel. Das ist ein schöner Vortrag mit ein paar kleinen Experimenten. Und Schwandorf war ich schon mal, ist ganz nett dort. Kommt da gerne hin. Das ist ja irgendwo in Schwandorf, so groß ist Schwandorf nicht. Ich verlinke das dann auch in den Shownotes, wenn ihr das sehen wollt. Und wer in Oberösterreich ist, in Freistadt, das heißt so wie ich, aber ich komme da nicht her, in Freistadt, da halte ich einen Vortrag, der heißt, wie viel Astronomie steckt in einem Glas Bier, was passend ist, weil Freistadt bekannt ist für sein Freistädter Bier. Und deswegen werde ich als Herr Freistädter dort in Freistadt über das Freistädter Bier und Astronomie erzählen. Ist am 4. Dezember. Könnt ihr auch in den Shownotes schauen und hinkommen. Das ist, glaube ich, so alles, was ich in diesem Jahr noch an relevanten Dingen, Veranstaltungsdingen zu tun und bewerben kann.
Florian Freistädter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.